Max, wir müssen reden.
Oh.
Ich mach dir auch gleich mal eins auf, ja?
Bist du ein bisschen in Frühjahrsmüdigkeit?
Ja, das ist einfach auch ein bisschen.
Bist du doch hier?
Ich bin einfach ein bisschen überarbeitet, muss ich sagen.
Danke.
Prost, Max.
Ding. Cheers.
Cheers. Ich muss doch ganz viel arbeiten jetzt, weil ich meinen großen Talk auf der Republika habe. Eine große Talk, ihr müsst alle kommen. Das ist etwas ganz Neues. Es nennt sich Twitter-Lesung.
Ach, das ist ja mal was Spannendes. Was ist denn, von diesem Twitter habe ich jetzt ja auch schon was gehört. Mhm. Das haben ja jetzt die jungen Leute so.
Ganz neuer heißer Dienst. 280 Zeichen.
280?
Ja.
Die Zahl kommt mir überhaupt nicht bekannt vor.
Genau, also das ist halt also,
das klingt so, als ob das Doppelte von einer vernünftigen Zahl wäre.
Es gab einen Vorgänger mit irgendwie nur 140. Aber dann hat Jack die Spendur-Dierhosen angehabt und hat einfach mal den Speicher verdoppelt.
Verdoppelt?
Ja, ja.
Also es ist außer halt, in Japan.
Ja, also es ist so ein bisschen wie Moore's Law, nur dass halt nur alle 10 Jahre sozusagen die Verdopplung stattfindet. Und das ist halt eben, also das heißt,
es fiel auf, dass der Präsident sein State of the Union nicht mehr komplett abgeben konnte und darum wurde die Zahl verdoppelt auf 280?
Genau.
Und daraus lest ihr?
Genau, also für die Leute, die das vielleicht nicht wissen, ich war Teil einer Gruppe, die sich 2008…
Einer Jugendbewegung, möchte ich mal was sagen.
Damals war sie noch jung, ja. 2008 bis 2000, ich weiß nicht, ich glaube, die letzte Twitter-Lesung hatten wir, glaube ich, 2012 oder sowas. Also 2008 hatten wir die erste Twitter-Lesung hier in Berlin, damals mitorganisiert von Sascha Lobo und dem Twitkrit-Team, das kennt man auch nicht mehr so richtig. Twitkrit war ein Blog, das Twitteratur besprochen hat, also Tweets und ihre literarischen Gehalte. Eigentlich haben wir lustige Tweets besprochen und die wir gut fanden. Und daraus kam dann eben die Idee, ich glaube, Sascha Lobo hatte tatsächlich die Idee, halt daraus eine Lesung zu machen,
ja.
Also so ein Unterhaltungsformat. Und dann haben wir die allererste Twitter-Lesung 2008 mitten im Sommer hier in Berlin gehalten. Und es war totales Chaos, es hat nichts funktioniert und es war total durch und es war total komisch, aber es war irgendwie magisch und jedenfalls hat sich das dann irgendwie etabliert und dann haben wir halt Twitter-Lesungen gemacht. Wir sind wie so eine Band durch ganz Deutschland getourt, wurden eingeladen. Band. Wie so eine Band. Ja, also andere hatten eine Band, ich hatte meine Twitter-Crew und wir wurden
immer so ein bisschen neidisch.
Twitter-Lesungs-Crew, das war schon auch ganz geil. Und dann wurden wir halt eingeladen in andere Städte.
Michi nickte gerade zurecht.
Zurecht.
So ein bisschen. Ja.
Und es war halt eigentlich total cheesy. Wir haben irgendwie immer ständig irgendwelche neuen Tweets vorgelesen. Dann haben wir irgendwann auch ein Twitter-Buch gemacht mit dem Pons Verlag zusammen. Und
stimmt, das gab's auch noch.
Genau. Das Leben in 140 Zeichen. Ich glaube, das war 2011 oder so. Genau, und dann haben wir auch dann bei der Republika wurde das dann irgendwie auch so ein Ding, ne? Also wir haben dann regelmäßig auf der Republika, ich glaube dreimal auf der Republika, dreimal hintereinander haben wir sozusagen eine Twitter-Lesung dort gemacht. Und das war irgendwie ein großes Ding und das war irgendwie lustig und das war cool. Und ich glaube wirklich 2012 war so die letzte Twitter-Lesung, das ist so eingeschlafen.
Ja.
Und ich meine, jeder von uns hat irgendwie auch so seine eigenen Dinger gemacht irgendwie und man hat sich so weiterentwickelt.
Mehr Solo-Projekte dann.
Mehr Solo-Projekte, genau. Und also so wie das halt so bei einer Band dann halt auch ist, ne? Die fisselt sich dann irgendwann auseinander, jeder macht so sein Solo-Album und dann, ja, und jetzt hat Sue, kam dann auf Twitter.
Jetzt ist euch das Geld ausgegangen.
Sue Acker at Happy Schnitzel kam dann auf die Idee, irgendwie letztes Jahr, wie wär's, wenn wir mal so ein Twitter-Lesungs-Revival für die Republika machen?
Ja.
Und irgendwie fand ich die Idee ganz charmant und Picky fand die Idee ganz charmant und ich glaube, so einige von den alten Twitter-Lesern fanden das ganz charmant. Und jetzt haben wir uns tatsächlich, also Sue hat uns dann wirklich angemeldet für die Republika und wir wurden tatsächlich genommen, so. Und jetzt müssen wir halt tatsächlich sozusagen uns wieder zusammenraufen.
Aber die Republika ist jetzt alt genug für Reunions.
Ja, es das ist eine Reunion, auf jeden Fall. Es ist ganz lustig.
Oh Mann.
Und
ich finde das, ich habe eben gerade darüber nachgedacht, so dass er, Sascha hatte das ja damals mit der Twitter, ich glaube, er hat das damals auch ziemlich massiv forciert.
Ja, ja.
Wenn ich das so richtig.
Er hatte ja auch die Idee, glaube ich, damals, ja.
Genau, und dieser Gedanke, dass die Literatur der Zukunft sich möglicherweise auf Twitter abspielt, die war ja damals total abwegig. Und ich finde es irre, wie er
auch immer so einen ironischen Unterton bei der ganzen Geschichte. Twitteratur.
Ja, ja, natürlich, genau. Ja, ja. Und es ist erstaunlich, auf welche, wie überhaupt nicht recht diese Aussage war, weil es ist keine Literatur, Twitteratur geworden. Aber wie es doch stimmt, wie die Relevanz von Twitter, wie der öffentliche Diskurs ohne Twitter nur noch schwer denkbar ist.
Nee, also ich finde tatsächlich, ist mittlerweile hat sich eine ganze Menge in Richtung Literatur entwickelt. Also es gibt eine ganze Menge Leute, die wirklich nichts anderes machen als kleine Gedichte schreiben.
Ja.
Da passiert wirklich relevante Sachen und eine ganze Menge wird jetzt auch in Buchform. Ist natürlich auch ein bisschen blöd. Und Katrin Passig hat sich letztens auch wieder zu Recht darüber beklagt, warum wird erst überhaupt irgendwie etwas als relevante Literatur angesehen, wenn es in einem Buch zwischen zwei Buchdeckeln gepresst wird, ja. Aber wenn du zum Beispiel anschaust, der Frohmann Verlag, Christiane Frohmann, die macht ja mit ihrem kleinen Verlag, für die ist Twitter die große Ressource. Die hat zum Beispiel jetzt ein Buch gemacht mit Gabriel Joran. Der hat ja immer dieses Aussprachehilfen gemacht, ne? Dieses so und so, immer so und so aussprechen und alle drehen völlig durch, machen dies, machen jenes.
Das
war so ein Meme, also das war sozusagen selber.
Das war ein Meme, als ich schon Meme nur noch so, als ich Meme schon googeln musste.
Du bist nicht mehr so viel auf Twitter.
Ich bin.
Aber zum Beispiel,
ich hab's mitbekommen, aber.
Haben sie jetzt ein Buch draus gemacht? Das ist echt richtig gut geworden und das ist richtig lustig. Oder zum Beispiel, Christiane selber macht halt dieses präraphaelitische Girls, wo sie halt präraphaelitische Gemälde, ne, alte Gemälde, sozusagen zur Vorlage nimmt und dann dazu mal so eine Caption.
Das kenne ich.
Und das ist halt mal so ein bisschen feministischer Diskurs. Und das ist auch manchmal auch sehr, sehr lustig. Auf jeden Fall, da hat sie auch ein Buch draus gemacht. Und also es gibt ganz viele, oder zum Beispiel Sarah Berger, die dann halt irgendwie, also es gibt wirklich viel. Das ist jetzt vielleicht, also das mag der ein oder andere irgendwie belächeln und so, aber es ist wirklich
the thing geworden. Aber also das ist, ich finde schon, also dass Twitter relevant geworden ist, einfach dadurch, dass halt, ja, der Präsident der Vereinigten Staaten seine Politik.
Aber das ist ja nicht alles.
Also nee, das ist nicht alles.
So
nee,
viele
das ist,
Netzwerke und so viele Subkulturen.
Nein, so. ohne Frage, aber ich finde, das ist ein einschlagendes Beispiel dafür, wie dominant das geworden ist und wie unvorstellbar das damals 2008 war, dass das jemals so groß sein könnte.
Ja, wobei wir 2009 auch schon immer gesagt haben, so wow, Obama hat Twitter groß gemacht, ne? Weil Obama halt irgendwie der Erste war, der Twitter für seinen Wahlkampf eingesetzt hat und alle total begeistert, wow, was, der Obama Twitter. Was? Das war, bevor irgendwie irgendein anderer Politiker, glaube ich, irgendwie, also ganz wenige Politiker überhaupt einen Twitter-Account hatten. Ne?
Ja, und heute kannst du ohne Twitter-Account kaum noch Politik machen.
Ja, das geht nicht, gar nicht, ja.
Das ist eigentlich schon echt irre. Ich weiß nicht, ob es gut ist, aber es ist irre.
Ja, also ich sag mal so, es hat seine Up- und Down-Sides und beide sind ganz schön groß. Also
Ach ja, die Republik. Und die Republika, Diana hat mir neulich geschrieben, Steinmeier eröffnet die Republika.
Ja.
Damit hatte 2007 auch keiner gerechnet, dass das dann irgendwie 12 Jahre später vom Bundespräsident eröffnet wird.
Ja, das ist schon krass auf jeden Fall. Das zeigt wirklich die Relevanz, die Republika mittlerweile hat. Und ich meine, es ist natürlich auch so eine self-fulfilling prophecy gewesen, die damals TM, wir ja auch alle so ein bisschen im Hinterkopf hatten, also ich jedenfalls, also so dieses Internet-Ding, das wird halt einfach groß und relevant werden. Und je länger man im Endeffekt sozusagen, die Zeit wird für einen arbeiten, wenn man sich in diesem Thema beschäftigt, sozusagen wird das Thema wachsen. So.
Ja.
Und das ist einfach mit der Republika passiert. Sie hat sich einfach etabliert als die relevante Konferenz zum Thema gesellschaftlicher digitaler Wandel, ja, kann man sagen. Und dementsprechend, und jetzt ist das Thema halt sozusagen quer durch alle Parteien, quer durch alle Ressorts, quer durch alle Politikfelder einfach super da. Und damit.
Aber immer noch mit einem Fragezeichen versehen. Nach wie vor hat keiner. Also, das ist. Wir sind, es ist größer geworden, aber wir sind gar nicht so massiv weiter, als wir 2008 oder so waren. Also ich glaube, die Themen haben sich ein bisschen gewandelt, aber gar nicht so massiv.
Also in der Relevanz schon auf jeden Fall. Also
in der Relevanz, ja, 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 das auf jeden Fall. Aber so gab es eine Weiterentwicklung bei den Themen? Oh, super, das wird ein großer Spaß werden heute. Ich bin hier nämlich, kann ich mal so erwähnen, ich bin hier nämlich fürs Babyphone, also ich mache hier Podcast und Babysitte gleichzeitig. Und
musst du jetzt hin, oder?
Nee, ich muss nicht hin, sondern es ist einfach, dass wenn die Funkstrecke zu groß ist, dann verliert das Ding manchmal den Kontakt einfach. Ah, okay. Dann empfängt es nichts mehr. Wobei dieses Teil ist sowieso totaler Schrott. Diese europäischen Stromspar-Babyfone. Nichts gegen, wir hätten uns die guten aus Amerika mitbringen sollen mit den.
Kann man die nicht per WLAN irgendwie?
Oh, du, also, ich hätte gerne was per WLAN. Ich bastle mir gerade selber was, das dann, also mein Ziel ist, auf der anderen Straßenseite von der Greifswalder, von der Prenzlauer, ist eine relativ gute Bar. Das sind so 3 Minuten von hier aus. Mein Ziel ist es, dass wir diesen Sommer noch, das Kind kann hier schlafen und wir gehen in die Bar und haben dann einfach ein iPhone auf den Tisch legen und das ist dann quasi unser Babyphone. Und wenn was ist, dann können wir rasch mit ihm sprechen und in der Zeit rüberlaufen und alles ist gut.
Aber 5G wird euch retten.
Nee, das ist einfach, es gibt keine guten Softwarelösungen dafür und ich will was mit einem Raspberry Pi bauen und darum bin ich schon seit Ewigkeiten dran. Da liegt noch dieses kleine Ding, was du da siehst, das ist so ein Lautsprecher, der hat auch ein Mikrofon drin und den Lautsprecher kriege ich problemlos an den Raspberry Pi dran, also den Lautsprecherteil, aber aufnehmen damit kriege ich noch nicht hin. Und dann will ich mit Mumble, das man ja früher mal benutzt hat, dann so eine Verbindung aufbauen und dann halt auf dem fürs iPhone Mumble Client bauen, mit dem
Studio Link.
Ja, das ist ja, es stimmt, Studio Link wäre tatsächlich eine Option. Ah, aber ich glaube, Studio Link ist proprietär. Das Studio Link wäre eigentlich geil dafür, weil im Augenblick habe ich halt viel zu viel. Also da muss ich halt irgendwo einen Mumble-Server aufsetzen und sowas. Aber das ist, ja, genau sowas dann einfach und damit ein Babyphone aufbauen. Weil diese Dinger, die sind, das verliert ständig die Verbindung und man hat regelmäßig auch das Problem, das ist jetzt das zweite Babyphone, bei dem ich das Problem habe, dass manchmal einfach nicht funktioniert. Also dass es an ist und behauptet, eine Verbindung zu haben, aber in Wirklichkeit das Kind brüllt und du hörst nichts rauskommen.
Das ist natürlich blöd.
Das ist seinen wesentlichen Sinn nicht erfüllt. Und ja, naja, egal.
Falsch positive. Ja, also genau. Twitter beziehungsweise Republika. Republika ist ja jetzt bald, deswegen, ne?
Ja. Irgendwie
etc. Nee, ich habe auch noch ganz viele andere Sachen zu tun, aber das ist gerade so interessant, dass man sich damit plötzlich wieder mit diesen alten Twitter-Lesungsthemen auseinandersetzt.
Ja.
Ich hoffe, es wird gut. Kommt alle. Es ist, glaube ich, am Dienstagabend 20 Uhr oder so.
Ich muss mal gucken, ob ich überhaupt zur Republika komme. Also irgendwie würde ich schon gerne mal vorbeigucken. Aber so.
Brauchst du ein Ticket?
Ich habe kein Ticket, ich habe nichts.
Ja, also
ich weiß nicht mal, wann es ist, ehrlich gesagt.
Ich kann dir noch eins verkaufen. Ich habe ein ein Frühbucher-Dingsbums.
Ja. Ich schnipp mal mit dem Finger.
Okay. 120.
Okay, kriegen wir hin.
Das ist, das.
War auch schon mal günstiger.
Oh, wird immer ein bisschen teurer. So, ne? Obwohl, es, glaube ich, ist schon lange nicht mehr angehoben worden.
Ja,
ich glaube, die letzten Jahre war es auch 120, aber ja, ich weiß auch nicht so genau.
Ich glaube, es ist nichts, wenn man sagt, 5 Tage Konferenz oder wie 3 Tage? 3 Tage ist die, ne?
3 Tage, ja.
3 Tage Konferenz, aber wenn man so, ich weiß noch gar nicht, ob ich überhaupt hingehe, ist plötzlich schon durchaus eine erkleckliche Summe.
Ja,
ich glaube, das ist jetzt gerade, was bei mir den Unterschied gemacht hat. Ja.
Was hatten wir noch für Themen?
Wir hatten,
Alles so Unerfreuliches, ne?
Alles so Unerfreuliches. Ja, ich hab so ein bisschen, ist jetzt dämlich in Überleitung, jetzt ist total untergegangen schon. In San Diego gab's mal wieder so einen Amoklauf.
Das ist gleich mit dem schlimmsten Thema.
In der Synagoge. Ja. Und, Glück im Unglück, die Waffe des Schützen hat.
In der Synagoge.
In der Synagoge.
Interessant. Also sozusagen, ja, erzähl weiter.
Und das ist, es findet ein Terroranschlag in einer Synagoge statt und wir sind so weit raus, dass wir es einfach nicht mehr mitkriegen.
Ja. War nicht auch gleichzeitig irgendwie drei andere Shootings in den USA? Ich hatte irgendwie sowas mitgekriegt. Ich glaube, es gibt auch einfach gar keine Berichterstattung mehr. Es ist einfach so sozusagen.
Das ist
einfach der Normalfall. So.
Das ist echt.
Heute in den Shootings. So eine eigene Rubrik.
Ja, das hat tatsächlich was
davon. Geben jetzt die Liste der Shootings durch.
Das ist mir irgendwie in, also ganz so viele sind es ja zum Glück noch nicht, aber das ist mir ein bisschen aufgefallen, als es in den, als ich da gelebt habe, so die ersten Male war das immer noch so krass und irgendwie so, also so Betroffenheit und irgendwann man hat einfach keine Energie mehr für die Betroffenheit. Also es ist halt so, das ist wirklich so dieser Gewöhnungseffekt, das ist echt bizarr und da war das halt, das war quasi eine, also der hat probiert eine Kopie von diesem Christchurch-Anschlag, Terroranschlag zu machen.
Interessanterweise sozusagen Christchurch auf gegen Moscheen und dann irgendwie jetzt gegen Synagoge.
Ja, ich glaube die Nazis haben es da nicht so mit der, also ich meine, es ist ja, das heißt ja nicht, dass man das eine geschlossene, dass man das eine terroristische Welt, also sind doch alle irgendwie böse, ne? Also es ist ja. Doch, sind doch alle, ja. Und so viel mehr kann ich da und es war, also es war, er hat die gleichen Dienste genutzt wie der Typ in Christchurch, um seine ganzen Pamphlete hochzuladen und er hat auch ein Pamphlet hochgeladen und hat einen Livestream angekündigt, hat ihn dann aber irgendwie nicht hingekriegt, keine Ahnung, und so, also hat das vorher auf 8chan angekündigt und ist da angefeuert worden und so, hey, mach einen hohen Highscore und so und so und weiß der Teufel was. Und ich weiß nicht, ob ich, also es ist definitiv, aber so ein Impuls, der bei mir da war, warum wird 8chan nicht einfach als Terrororganisation eingestuft? Fertig.
Mhm. Ja, also
schickt ein paar SWAT-Teams vorbei, tretet ein paar Türen ein, schmeißt Blendgranaten rein.
Ja, das sind, ja.
Also es ist keine Terrororganisation im klassischen Sinne, die irgendwelche politischen Ziele verfolgt und so, aber es ist halt eine Organisation, die, also quasi eine Selbsthilfe, also zumindest in Teilen eine Selbsthilfegruppe, um sich gegenseitig zu motivieren, Terroranschläge zu verursachen. Und
also ich finde das erstmal interessant, weil das natürlich, also interessant ist mal tragisch, aber das war ja, Christchurch war ja auch nicht irgendwie so aus dem Nichts gekommen.
Ne? Ja.
Es gab ja viele Vorläufer. Also ich meine, alleine, dass halt die Alt-Right sich aus 4chan beziehungsweise 8chan gespeist hat zu einem Großteil und diese Chan-Kultur dort eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat. Alleine, dass also es gab schon vor Jahren, gab es da schon Morde, die da halt sozusagen mehr oder weniger live gepostet wurden, halt mit den entsprechenden Items, die man da macht, also dass man dann halt irgendwie.
Kein, ignoriere mich. Ich muss ja nur wieder nochmal Babyphone anrufen.
Also dass man halt immer irgendwie sozusagen ein Foto postet mit den, mit so einem Blatt Papier, wo man halt sozusagen Datum und Uhrzeit draufgeschrieben hat, ja.
Ja.
Und das dann postet, um dann halt sozusagen so eine Art Beweis zu haben, dass das jetzt auch wirklich sozusagen live ist. Vielleicht musst du das einfach irgendwo anders hinstellen.
Ja, in die Küche wäre halt gut, aber, jetzt hat er sich verbunden. In die Küche wäre halt gut. Also in der Küche wäre auch nicht gut, weil in der Küche verliert er auch manchmal die Verbindung. Aber
ja, das
Och komm, das kann doch nicht sein. Jetzt hat er wieder die Verbindung.
Doch ein schlechtes Ding.
Ja, weil wir haben noch kein besseres gefunden, das ist das Krasse daran. Ich habe diverse ausprobiert und schon an Amazon zurückgeschickt und alle waren genauso scheiße. Naja, egal.
Jedenfalls, also das heißt, diese ganze Ikonografie und diese ganzen Meme-Sachen und so.
Also sie haben diese Post hochgehalten mit als Beweis, dass sie...
Genau, also dass das jetzt gerade passiert und das halt mit der Leiche. Ja? So,
oh, krass.
Ja. Und normalerweise, keine Ahnung, macht irgendwie ein hübsches Mädchen, hält das hoch oder sowas halt, ne, irgendwie in verschiedenen anderen Threads oder wie auch immer. Das heißt also sozusagen diese Ästhetik und diese Art der Verifizierung von Echtheit sozusagen wurde dann sozusagen schon dort gemacht. Und dann hast du ja diese Incel-Szene, die ja auch so, sag ich mal,
ja,
sehr stark überschneidet mit diesen 4chan und 8chan Leute, die ja auch, aus der ja mittlerweile, glaube ich, insgesamt 3 Shootings schon stattgefunden haben, die dann halt ganz, ganz besonders natürlich gegen Frauen gehen.
Ja.
So einer, der halt irgendwie in so ein Yoga-Studio eingedrungen ist und dort einfach alle niedergeballert hat. So, ne?
In Kanada war einer, der hat einfach Frauen erschossen auf offener Straße oder probiert mit einem LKW Lina zu fahren,
genau,
oder was
war's? Das auch, ja. Und die werden auch alle gefeiert.
Ja, ja.
Ne? Und das ist halt, also super zynisch einfach. Und das ist halt wirklich, und ich muss mal ganz ehrlich sagen, also ich kenne dieses, also 4chan habe ich halt das kennengelernt zu 2009 und habe da halt auch mal so rumgehangen und ich fand halt irgendwie gerade diese
der Typ, der 4chan gegründet hat, der hat auch mal auf der Republika gesprochen.
Ja, genau, Mut.
Ja, okay.
Mut hat auch mal, aber der hat das ja auch schon damals 2013, 14 oder so hat er es irgendwie verkauft, weil er damit auch selber nichts mehr zu tun haben wollte.
Klar.
Und also das ist, ich habe das damals irgendwie, ich fand das damals interessant, weil das halt so anders war. Es war so radikal nihilistisch, ja, so radikal. Uns ist alles egal, es ist alles, wir machen hier alles, wir grenzen die Tests maximal, die Grenzen werden hier maximal ausgetestet, aber halt rhetorisch, ne?
Ja.
Und das hat natürlich so einen Charme, also diese totale Anarchie, die da halt stattfindet. Und ich fand das halt damals irgendwie in gewisser Hinsicht anziehend, wie, glaube ich, viele Leute so auch. Aber das ist so radikal, sich in so eine dystopisches Ding verwandeln würde, das war damals nicht klar eigentlich, ne? Und ich finde es interessant, es gibt jetzt es gab diese Theorie des stochastischen Terrorismus, ne? Also
genau, ja, stimmt, hast du ein YouTube-Video dafür zu veröffentlicht, ne?
Ja, ich nicht, aber ich habe
nicht veröffentlicht, darauf verlinkt so.
Verlinkt, genau. Das war ganz spannend, also Man muss ja dazu sehen, dieser Christchurch-Attentäter und auch jetzt dieser Attentäter, die sind ja jetzt nicht irgendwie in einer klassischen Terrororganisation eingebunden, ne, wo halt irgendwie, sag ich mal, eine Kommunikationsstruktur, eine Top-Down-Struktur, irgendwie eine Hierarchie mit Ressourcen und so weiter und so fort. Also nicht wie so eine Terrororganisation normalerweise aufgebaut ist. Aber trotzdem gibt es da ja eine Struktur, ne, und diese Struktur befiehlt niemandem konkret jetzt, du machst jetzt XY, ja.
Erinnert mich.
Aber trotzdem passiert es, ja. Und,
genau.
Und das ist eben diese Idee des stochastischen Terrorismus. Das heißt also, dass man im Endeffekt eine Kommunikationsumgebung und eine Kultur und einen Diskurs aufmacht und zelebriert und weiterschreibt, die es wahrscheinlich macht, dass jemand das zum Anlass nimmt, etwas zu tun.
Mhm.
Ja, also das heißt, das ist dann diese Stochastik. Das heißt also, man generiert sozusagen das Umfeld, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. Und im Endeffekt ist das auch genau konkret so beschrieben in dem Manifest von dem Church Christ Attentäter, der ja ganz explizit darauf hinweist, dass er dieses Manifest und diese Tat tut, um andere Leute zu inspirieren, das auch zu tun.
Mhm.
Und das heißt mit anderen Worten, das ist sozusagen eben eine stochastische, jedes Ereignis erhöht wieder die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Ereignisses sozusagen. Mhm. Ja, es ist eigentlich wie so eine Kettenreaktion. Ne? Nimm dir halt irgendwie bei der Kernspaltung oder sowas, ja, wo dann halt irgendwie dann die Neutrinos dann auseinanderfliegen und dann halt wiederum sozusagen weitere Kettenreaktionen zu machen. Das heißt also, es ist nicht irgendwie, aber nicht im Sinne von jeder stößt seinen Nächsten an, sondern jeder stößt wieder auf irgendetwas, auf irgendeinen von den Milliarden von anderen Atomen und stößt die Kettenreaktion wieder weiter an. Und das, die Wahrscheinlichkeit ist einfach so hoch, dass sozusagen die Wahrscheinlichkeit immer weiter steigt, immer schneller, immer mehr steigt.
Mhm.
Und das ist so, Und also wenn eine stochastische Kettenreaktion, das wäre halt tatsächlich, glaube ich, so der Traum von den Leuten, aber halt tatsächlich echt ein sehr düsteres Szenario.
Ja, das erinnert mich so ein bisschen an damals, als so von den Schläferzellen, so im islamischen Terror, so die halt ein ganz normales Leben führen und dann halt irgendwann zuschlagen. So ein bisschen erinnert mich das Ganze daran. Und ich finde diese Insel-Szene ja auch.
Machst du Licht an, sonst werde ich zu müde.
Okay. Sobald ich mein Telefon finde, kann ich auch das Licht anmachen. Ah, da. Ich finde ja diese ganze Insel-Szene, also spannend ist jetzt sicherlich der falsche Ausdruck. Ich mache aber
doch, ich finde die schon spannend auch, ja.
Worauf ich hin wollte, zu diesem stochastischen Terrorismus hast du so ein Video nicht veröffentlicht, sondern verlinkt. Ich weiß leider nicht mehr, wie es hieß. Und
Die PewDiePipeline.
Die PewDiePipeline.
Und genau, wurde jetzt ein bisschen zu sehr auf in dem Video auf PewDiePie eingedroschen, mhm, sozusagen, und das so, also auf ihn bezogen. Aber im Endeffekt sozusagen, es ist kein Zufall, dass halt der Christchurch-Attentäter sich auf PewDiePie bezieht.
Genau, wo ich ja auch gehört habe, dass auch PewDiePie auch nur eine ironische irgendwas sei, weil es halt auch nur so ein Meme und weiß der Teufel was. Also
genau. Also es geht nicht darum, dass PewDiePie halt konkret aufruft oder das gut findet oder so etwas oder irgendwie jetzt irgendwie mit denen unter einer Decke steckt, sondern es geht einfach darum, dass halt auch er halt so ein, sag ich mal, einen sarkastischen Diskurs über Gewalt und über Nazismus und Rassismus und so weiter und so fort vollführt, der dann halt im Kontext einer größeren Bewegung, eben zum Beispiel dieser Chance und an bestimmten Reddit-Foren, halt eben genau sozusagen zu diesem stochastischen Terrorismus halt mit beiträgt. Und da er halt auch einer derjenigen ist, die die größte Reichweite haben, also er hat ja eine wahnsinnige Reichweite, ne? Also ist, glaube ich, einer der größten YouTuber überhaupt, wahrscheinlich der größte oder so. Ist das halt, sag ich mal, selbst bei einer sehr, sehr geringen stochastischen Wahrscheinlichkeit hat er dann sozusagen die hohe Grundgesamtheit, um dann durchaus sozusagen direkt verantwortlich zu sein für bestimmte Dinge.
Der Typ auf jeden Fall, der dieses PewDiePipeline gemacht hat, Video, der hat einen Typ, jemand anders erwähnt, namens Faraday Speaks. Und das ist nämlich einer, der ein Video gemacht hat. Der hat jetzt einen eigenen Channel gemacht und auch auf YouTube. Und der hat My Descent into the Alt-Right Pipeline. Und der beschreibt sozusagen, wie er in die Alt-Right reingerutscht ist und wieder rausgekommen ist.
Ach stimmt, ja, den hat er erwähnt, ja.
Den hat er erwähnt. Und das fand ich das wesentlich krassere und spannendere Video. Das ist halt ein Typ, der ist halt irgendwie Anfang 20 und er erzählt, wie er halt da reingerutscht ist und wie er das gemacht hat. Und du siehst, wie er teilweise selber, während er das erzählt, total mit sich selber hadert und fast in Tränen ausbricht und sowas über die Sachen, die er so selber sozusagen von sich gegeben hat gut fand und wie der Kontakt zu seinen Freunden abgebrochen ist und seine Freunde plötzlich nichts mehr mit ihm zu tun haben wollten und sowas und wie er da sozusagen immer weiter reingerutscht ist und wirklich über diese ganz klassischen Stellen, also halt so, dass er dann so und eben, ich weiß nicht, ob er PewDiePie tatsächlich so wahnsinnig viel erwähnt, aber halt über, wie heißt hier dieser, der Lieblingshassphilosoph aller halbwegs, also dieser Jordan Peterson. Der tauchte, glaube ich, drin auf und so und dann halt.
Ich habe übrigens, Ja, also ich hab mir diese Debatte angeguckt zwischen
Slap und Direkt. Dieser Typ ist halt, der sitzt halt einfach da, sitzt offensichtlich hat er halt erzählt, ja, er war auf einer Highschool, also auf einem College und so und hat da angefangen zu studieren und hat das nicht so auf die Reihe gekriegt und hat da ein bisschen viel Alkohol getrunken und hat es darum nicht geschafft und ist dann plötzlich wieder bei seinen Eltern gewesen und war plötzlich, und das finde ich so zum Beispiel auch so eine irre Seite daran, erzählt dann so, dass er quasi, weil er in seinem konservativen Kaff plötzlich steckte, als einziger Liberaler, er da keinen Anschluss mehr gefunden hat und dann halt irgendwie sich immer mehr zurückgezogen hat und dann was dagegen machen wollte und halt angefangen hat mit irgendwelchen Selbsthilfevideos sozusagen, wie kann man selbstlos sein, bla bla bla, aufbauen. Und darüber dann bei Jordan Peterson gelandet ist, weil halt irgendein Selbsthilfefuzzi, den er ganz gut fand.
Nee, das ist egal, wo du anfängst bei YouTube, du kommst immer bei Jordan Peterson raus.
Und das dann wieder als Einstieg genommen hat, um dann so Laura Southern und wie sie nicht alle heißen, so immer, immer tiefer diese ganze Struktur runterzugehen. Und dann immer tiefer da sozusagen einzudringen und das dann dieses Weltbild, dieses faschistische Weltbild, zu übernehmen und dann halt immer mehr Probleme mit seinen Freunden und so weiter und so fort bekommen hat. Und dann hat er irgendwann erzählt, dass er dann ein Video gesehen hat, wo ich weiß nicht, ob es wo, weiß jetzt leider nicht, wie der Typ heißt. Es gibt so einen linken / Liberalen, der regelmäßig irgendwelche Interviews macht mit Alt-Right-Leuten und die dann probiert sozusagen zu zerlegen. Und der ist auch nicht ganz unumstritten in der liberalen Szene. Und der meinte, und der hat halt, ich glaube, diese Laura Southern oder so als Gast da gehabt. Und er meinte, der Typ hat die Frau zerlegt. Der hat wirklich, also der hat die argumentativ so gegen die Wand. Also es hat dann wirklich so richtig, wie er nochmal so in sich geht und so. So fertig gemacht, so platt gemacht. Die hatte so keine Argumente und offensichtlich und ist darauf dann eingestiegen und hat sich darüber dann wieder rausgezogen aus diesem ganzen Sumpf.
Aber ganz ehrlich, es ist, finde ich, irgendwie eins der systemischen Probleme, gerade bei YouTube. Also du findest in diesen Debatten, also du findest halt super viele Videos, die so gelabelt sind mit XY destroys XYZ.
Ja, 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 ja.
Also, oder
ja, das war halt sein persönlicher Eindruck.
Ja, genau, aber das ist halt so eine kulturelle Geschichte. So.
Ja.
Da geht es halt immer darum, irgendwie, dass irgendjemanden zerstört, irgendwie argumentativ voll an die Wand fährt. Also es ist immer so ein martialisches es gibt zum Beispiel das eine Video, mit dem das Jordan Peterson so richtig bekannt gemacht hat, oder eins von den Videos, das ihn sehr, sehr bekannt gemacht hat, war, wo er halt eingeladen war bei Channel 4.
Ja, ja, das kann ich auch, glaube ich.
Genau, und da halt irgendwie so eine Journalistin, die war halt einfach scheiße vorbereitet und die hat einfach scheiße moderiert so ein bisschen. Und er hat halt sie relativ gut ausgekontert, sage ich mal. Mhm. Irgendwie. Aber jetzt ohne jetzt wahnsinnig gute Argumente zu haben, sondern immer nur einfach mal gesagt, so, nee, das behaupte ich gar nicht, das ist doch Quatsch.
Ja, ja, genau.
Sagen. Das sage ich doch überhaupt nicht. Warum unterstellen sie mir das Ding, dass ich nicht sage? Und, aber auf jeden Fall ist das halt zum Beispiel so ein Video, das halt ständig von allen möglichen geteilt wird. Ah, hier zeigt Jordan Peterson diesen komischen feministischen Medienschlampen, bla bla bla, irgendwie aber ich finde halt, dass ich diese Kultur an sich schwierig so. Also ich finde dieses Debattieren, das halt so auf das gegenseitige Fertigmachen irgendwie aus, ist doch schon irgendwie schon vom Konzept her kaputt.
Ich will das jetzt gar nicht irgendwie, also ich habe mir solche zerstörend Videos noch nicht angeguckt. Ich kann mir vorstellen, dass es eine gewisse Genugtuung gibt, wenn sozusagen dann irgendwie das denjenigen, den man für den Falschen hat, dann irgendwie verbal kaputt gemacht wird. Aber ich beschreibe einfach nur quasi,
ja, klar,
also das,
ja,
das war für mich halt sozusagen, das fand ich so ein Aha-Erlebnis, dass offensichtlich so, man hat ja öfters mal diese Debatte und es ist natürlich, die ist damit nicht beendet, aber so ein Indiz, sage ich jetzt mal, sollte man mit solchen Leuten reden, sollte man die herausfordern oder gibt man ihnen dadurch nur noch eine Plattform mehr zu schaffen? Kann natürlich sein, dass für den einen Typen, der aufgrund dessen wieder rausgekommen ist, 10 andere jetzt Alt-Right-Anhänger geworden sind. Weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen. Ich fand es ganz interessant, dass er das so explizit sagt. So, das war für mich der Punkt, wieso ich wieder, wie ich angefangen habe, mich daraus zu lösen. Und es ist einfach ein spannendes Video, weil es halt irgendwie so ein Anfang 20-jähriger Typ ist, der erstaunlich selbstreflektiert und erstaunlich tiefsinnig und sich selber in Frage stellend und so und definitiv kein Idiot, alles andere als ein Idiot.
Nö, das sind auch alles,
ja. Halt beschreibt, wie er da reingerutscht ist und wie er wieder rausgekommen ist. Und es ist irgendwie bedrückend, macht aber auch ein bisschen Hoffnung, weil er hat es ja geschafft, könnten auch andere schaffen. Und Faraday Speaks. Ich weiß nicht, was, also das ist das erste Video, was er gemacht hat. Ich habe keine Ahnung, ich habe gesehen jetzt gerade, dass er noch ein paar Videos danach gemacht hat, die ich jetzt noch nicht gesehen habe. Keine Ahnung, vielleicht hat er da viel Scheiße erzählt. Dieses erste Video ist echt ziemlich, ziemlich grandios.
Ich finde, da müssen wir, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber geredet, über YouTube, ne? Ich meine, Facebook hat ja viel eingesteckt und so,
ja.
Aber es gibt eine ganze Menge Stimmen und die zu Recht sagen, dass in gewisser Hinsicht YouTube das größere Problem ist für den öffentlichen Diskurs. Und das kann ich nachvollziehen. Also wie gesagt, also ich habe halt, ich habe so ein bisschen Recherche gemacht. So, ich habe ja mal so einen Vortrag gehalten oder zwei Vorträge gehalten über die Alt-Right. Kann man sich auf YouTube anschauen, kann man mal googeln, mich oder so, wenn man das interessiert. Und dafür habe ich mir natürlich auch eine ganze Menge Alt-Right-Videos angeguckt. Mhm. Unter anderem halt so Stefan Molyneux, viel Jordan Peterson und so. Und seitdem, also ich habe sozusagen meine Empfehlungstimeline, die war halt wirklich.
Du hebst auch schon den rechten Arm.
Ja.
Von oben bis nach unten.
Das solltest du doch nicht verraten. Naja, auf jeden Fall, die ganze sozusagen Vorschlagsliste, die man da mal rechts hatte, ja, die war,
ja.
Also die war komplett Jordan Peterson verseucht, aber halt auch diesen ganzen anderen Alt-Right Figures, irgendwie dieser Watson und natürlich irgendwie Infowars und so ein Kram. Und das geht halt super schnell, dass du halt dann sozusagen in so eine Spirale gerätst, einfach auch dadurch, dass erstens super viele von diesen die Rechten sind halt wahnsinnig gut darin, YouTube einfach zu fluten. Ja, also
ja.
Jedes Video, das es sozusagen von jemandem gibt, wird dann nochmal remixed und nochmal mit irgendwelchen anderen Sachen gegengeschnitten und nochmal hochgeladen. Und die sind super motiviert irgendwie, die ganze Rechte. Und ich glaube, das liegt daran, das ist einer der Gründe, warum halt so rechter Content so wahnsinnig präsent ist auf YouTube. Ja? Egal, in welche Richtung du klickst. Irgendwann kommst du immer auf Jordan Peterson, das ist ganz lustig. Und das andere ist halt, letztens hatte jemand erzählt, was der YouTube-Algorithmus wieder optimiert. Ne? Und das fand.
Also ich glaube, das haben sie seitdem abgestellt. Aber ja, erzähl.
Genau, dann. Also es war ganz spannend. Also normalerweise würde man jetzt denken, okay, man hat diesen Algorithmus und der schaut sich an, was guckst du, was magst du und überlegt sich dann halt sozusagen, Leute, die das und das gut fanden auch das und das gut und schlägt dir dann halt auch das vor. So ein bisschen so wie der Amazon-Algorithmus funktioniert. Das war so die offensichtliche, einfache Methode, wie man das angehen würde.
Wie man vermutet, dass der Amazon-Algorithmus vielleicht funktionieren könnte.
Nee, das ist relativ, ich glaube, da gibt es auch ein Patent und so ein Scheiß, das einsehbar ist. Weil die ja tatsächlich diese Verknüpfung über sozusagen Relationen zwischen Produkten machen und nicht über Leute. Aber ja, egal. Was aber auf jeden Fall da der Fall ist, ist, dass halt ein Machine Learning Algorithmus ist, also ein Reinforcement Geschichte. Und jemand hat das so beschrieben. Ich weiß nicht mehr, wo ich das herhabe, und ich weiß auch nicht, ob es richtig ist, aber ich versuche es mal wiederzugeben. Und zwar im Endeffekt unterteilt er sozusagen die User in verschiedene Gruppen. Und da gibt es dann sozusagen Gruppen, die sind schwer vorhersehbar.
Mhm.
Ja, die meisten Leute sind relativ schwer vorhersehbar in ihren Wünschen und ihren Klickverhalten und so weiter und so fort. Aber es gibt halt bestimmte Gruppen, die sind sozusagen offensichtlich sehr, sehr schnell vorhersehbar.
Mhm.
Und diese Vorhersehbarkeit ist ein Vorteil für den Algorithmus, weil er die dann nämlich steuern kann.
Mhm.
Die Vorhersehbaren kann er steuern, die nicht Vorhersehbaren kann er nicht steuern. Das heißt mit anderen Worten, der Algorithmus findet irgendwann ein Incentive darin, Leute, die nicht vorhersehbar sind, in Leute, die vorhersehbar sind, zu machen.
Ah.
Und Leute, die vorhersehbar sind, turns out, sind Leute, die zum Beispiel Verschwörungstheorien gut finden oder die einer bestimmten Ideologie anhängen und so weiter und so fort.
Ja.
Die klicken alles, was halt irgendwie sozusagen in diese Richtung geht. Und sag ich mal, Leute wie du und ich, die halt sozusagen hier heute das gucken, morgen das und so weiter und so fort und dann mal hier ein Tiervideo und dort mal ein Musikvideo und hier mal irgendwie was so, wir sind halt nicht besonders gut vorhersehbar. Und das heißt also mit anderen Worten, uns kann man weniger gut steuern. Ne? Also Und das heißt mit anderen Worten, der Algorithmus versucht irgendwann halt alle Leute, die nicht vorhersehbar sind, in vorhersehbare Leute umzuwandeln, damit er die Viewtime steigern kann.
Genau. Ich habe jetzt irgendwo, ich habe das irgendwann mal sehr krass, bestimmt habe ich das schon mal erzählt, in Zweifelsfall unterbrich mich. Ich habe irgendwann mal auf Hacker News ging so eine Story rum, da ging es um Flat Earther und dann hat halt irgendjemand in den Kommentaren geschrieben, ja, wenn diese Flat Earther, wenn die so bisschen auch eine naturwissenschaftliche Denke hätten, dann würden die ja sofort, dann wäre das ja gar kein Problem mehr.
Haben wir schon drüber geredet? Ich habe auf deinen Hinweis hin diese Doku auf
Netflix gesehen. Ach, diese Doku, gesehen. Ja, stimmt, ja.
Das war sehr
und daraufhin hat dann jemand anders geantwortet, guck dir mal dieses Video hier an. Und das war halt irgendein Softwareentwickler, der hat eine Android-App gebaut, die beweisen sollte, durch Triangulation, dass GPS in Wirklichkeit gar nicht von Satelliten, sondern auf irgendwelchen Masten ist und hat darüber ein YouTube-Video gemacht. Und dann hat YouTube halt beschlossen, aufgrund dieses einen YouTube-Videos, dann gefällt ihm bestimmt dieses YouTube-Video auch noch und hat mir halt das nächste, was dann halt schon deutlich weniger seriös, also deutlich weniger wissenschaftlich herüberkam.
Nein, also ich
gucke nach
nur seriöse Flat Earth.
Genau, naja, also der Typ hat wenigstens den Eindruck erweckt, dass er ein Interesse dran hätte, irgendwas Nachvollziehbares herauszufinden. Nach dem dritten Video bist du dann halt bei irgendwelchen, bist du dann wirklich in der Reptilienwelt und weiß der Teufel was und alles.
Also diese Doku habe ich mir jetzt auch angeguckt, die Netflix-Doku. Es ist auch echt, das sind Leute, aber das sind auch alle super, super sympathische, nette Menschen.
Ja, total.
Möchtest du eigentlich so in den Arm nehmen und sagen so, ach komm, hier, guck mal, wieder ein Kugel runter Bauch, das ist so, so ist auch die Welt. Das ist fast niedlich, ja. Also wie die dann auch irgendwie, das ist echt krass. Das ist wirklich krass.
Also wir haben beim letzten Mal haben wir über eine Doku gesprochen. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie sie hieß. Weißt du noch, wie sie hieß? Die auf Netflix läuft.
Einfach googeln Netflix Flat Earth und dann findet ihr das.
Ich kann ja mal gucken, ob ich sie finde. Hier hat mir jemand einen Tweets geschenkt.
Ein was?
Ein Tweets hat mir, jemand hat auch getwittert.
Jemand hat getwittert. Was twittern? Leute twittern?
Früher wollte ich Podcast-Ansager werden. Heute würde mir Flaschenöffner bei WMR schon reichen.
Der will doch bestimmt nur die Twitter lesen.
Ja, ich wollte gerade sagen. Behind the curve.
Genau, hinter der Kurve. Das ist ja doch das Geile, dass die dann ja auch die ganze Zeit Experimente machen. Also wirkliche wissenschaftliche Experimente. Und sie sich immer immer so die ganze Zeit falsch beweisen. Und dann aber immer irgendwie, ja, da müssen wir irgendwas falsch gemacht haben.
Ja, genau. Wieder ein gescheitertes Experiment.
Ja, schon wieder ein gescheitertes Experiment. Kann ja nicht sein, ne?
Die wirklich Tage, Wochen ihres Lebens investieren, um etwas zu beweisen. So, ja, also wenn das jetzt bei rauskommt, dann wissen wir dann ist die Erde rund, aber.
Ja.
Okay, nee, muss daran liegen, dass das hat nichts damit zu tun, dass die Erde rund ist. Wir müssen irgendwas komplett falsch gemacht haben. Und und zwar mehrfach und die wirklich ja wirklich echt Asche in die Hand nehmen. Und so. Das ist
vielleicht, wenn du es runterstellst, dann hast, ist es 5 Zentimeter näher an.
Ich lasse es einfach jetzt hier oben. Warte mal, weißt du, was ich machen könnte? Dann müsste noch Akku drin sein, dann kann ich es nämlich auch einfach auf den Tisch stellen oder sowas. Tschuk. Der Akku ist leer.
Na gut.
Naja, ich kann wenigstens den Akku ein bisschen laden lassen, dann hat er vielleicht auch nach 30 Minuten lädt oder sowas, dann haben wir vielleicht was. Naja, egal. Aber ich fand das ganz lustig, weil ich fand diese Doku insofern spannend, weil es ja auch zumindest den Eindruck erweckt, aufgrund der Dokus, nun sind Dokus auch, sind ja nun auch keine objektiven Darstellungen, sondern die wollen ja auch eine Geschichte erzählen und sowas. Insofern finde ich so Dokus immer so ein bisschen mit take with a grain of salt. Und die werden ja auch geschnitten und haben ja auch ein Drehbuch und müssen ja auch irgendwie ihre Geschichte erzählen. Aber was ich daran ganz, ganz spannend fand, dass natürlich so dieses, dass die halt, die haben ihre sozialen Gruppen und sie werden halt aus der sozialen Gruppe ausgeschlossen. Und das ist ja auch bei den Incels so. Du wirst aus der sozialen Gruppe ausgeschlossen, sobald du nicht mehr an diesen Scheiß glaubst.
Sobald du eine Freundin hast.
Sobald du eine Freundin hast. Und das ist halt so eine Selbst, also das, dadurch verdickt sich die Suppe halt immer weiter, weil du hast halt immer irgendwelche Leute, die irgendwann an einem Punkt sind und sagen, oh Gott, das ist mir zu blöd, jetzt bin ich raus. Und damit hast du halt nur noch die auch noch bereit sind, den nächsten, das hat dieser Faraday Speaks auch beschrieben, diesen Funnel, also diesen Trichter, der immer weiter verdickt und immer weiter die aussortiert, die ja doch nicht dran glauben werden, und am Ende bleibt nur noch das fette Destillat übrig, was dann wirklich, und diese ganze Incel-Rhetorik und Ideologie, die ist ja auch, also abgesehen davon, dass ich jemand, der zu Depressionen neigt, sagt, das ist eine düstere Weltsicht, die ich selber nicht haben möchte, weil sie sich ja auch selber die ganze Zeit wirklich biologisch schlecht machen. Also sagen, sie sind biologisch nicht dazu geeignet.
Wir sind biologischer Abfall.
Aber
bei den Incels ist es halt wirklich so, man weiß nicht, wen sie mehr hassen, sich selbst oder Frauen. Das macht es aber auch gefährlich, natürlich dadurch nicht einfach nur irgendwie nur Frauenhass haben. Also wenn es nur Frauenhass wäre, ja, dann würde es wahrscheinlich gar nicht so oft zu irgendwie Attentäten kommen. Aber weil sie halt selber glauben, nichts für verlieren zu haben, ja, und sozusagen in ihrer Welt sich sozusagen sowieso schon sozusagen ihr Leben sinnlos ist, ja, irgendwie, sehen sie sich dann halt auch motiviert dazu, solche Taten zu vollführen. Das ist eine ganz, ganz krasse Mischung eigentlich, ne?
Genau, also dann lieber ein Flat-Earther, die irgendwelche Raketen bauen und irgendwelche Experimente machen, die sie dann für gescheitert halten, wenn sie nicht das ergeben, was sie wollen. Und das ist...
Also liebe WMR-Hörer, habt ihr es gehört? Ihr solltet Flat-Earther werden. Wenn ihr keine Freundin habt, dann solltet ihr nochmal überprüfen, ob die Welt wirklich rund ist. Nein.
Aber ja. Und das ist diese Düsternis, das ist ja auch, also bei diesen Incels, das ist ja auch so dieses, es gibt ja auch niemanden in dem Spiel, der irgendwie sympathisch ist. Es gibt halt diese Chats, die halt irgendwie die dummen, gut aussehenden mit der entsprechenden Bone Structure. Also genau, basiert ja unfassbar viel dafür, dass man ein hervorstehendes Kinn haben muss. Und wenn man ein flaches Kinn hat, ist man sowieso schon Abfall. Und halt alles, worauf Frauen stehen, sind herausragende Kinn.
Ich glaube, so irgendwie auch nochmal so Vorderkopf.
Ja, bestimmt diese Kopfform auf jeden Fall. Und wenn eine Frau mit einem Typen zusammen ist, der nicht ein sonderlich herausstechendes Kinn hat, dann ausschließlich, weil sie ihn ausnutzt.
Mhm. Also es ist, er wahrscheinlich viel Geld hat.
Weil, auch wenn er nicht viel Geld hat, weil er sie halt, damit sie nebenbei eine Affäre haben kann mit einem, der ein herausstechendes Kinn hat.
Genau, ja.
Und also es ist wirklich, es gibt niemanden in dem Spiel, der irgendwie auch nur ein Hauch von irgendwas wert ist. Und man wünscht eigentlich nur jedem, also zum einen, damit sie nicht irgendwann zu irgendwelchen wahnsinnigen Amokläufern werden, aber auch, weil es einfach sehr, sehr ungesund sein muss, für den Menschen in diesem Zustand zu leben. Und
ja. Es gehen echt ganz schön hässliche Dinge ab im Internet mittlerweile, muss man schon sagen. Es ist
ja wahrscheinlich, weil man die schönen Dinge nicht mitkriegt, die es auch gibt.
Ja, die kriege ich schon mit. Also ich glaube schon, dass ich die mitkriege und versuche auch meinen Teil dazu beizutragen. Aber es ist halt die hässlichen Dinge sind so groß und hässlich, dass man nicht an ihnen vorbeischauen kann, glaube ich. Das ist so.
Es ist halt ein sozialer Raum, ne? Es ist dieses Internet durch seine schiere Größe ermöglicht es, dass ich halt, das war halt jahrelang das Gefeierte. Du findest halt auch noch die kopulierende Einhorn-Keramik-Sammelstunde, die halt irgendwie, wo halt auf der Welt irgendwie, die es ja wirklich gibt, wo es irgendwelche Leute gibt, die Michi ist nicht glücklich mit der Babyphone-Situation.
Bist du glücklich?
Ach, weißt du, was wir machen? Wir machen's. Ich habe eine Idee, was wir machen. Hätte ich auch mal ein bisschen eher drauf kommen können. Ich mache einfach. Ich habe noch eine Nestkamera da drüben und solange wir hier vom Fernseher sitzen, kann ich die ja einfach. So, jetzt muss ich bloß hier noch. Und irgendwie. Und
mit seiner komplett durchautomatisierten Home hier. Das ist echt so interessant. Du hast ja sogar eine Alexa auf dem Bad. Also, also Amazon hört dir auch beim Kacken zu.
Amazon hört mir nur beim Kacken zu. Wobei, das stimmt nicht. Wir haben in der Küche haben wir auch noch eine Alexa.
Ja.
Sie hat gerade geantwortet. Hast du es nicht gehört, aber ich direkt so. Das kann ich nämlich der Einfachheit halber auch machen. Das hätte ich schon die ganze Zeit machen können. Da ist nämlich eine Kamera drüben. Und da sieht man jetzt, dann müssen wir jetzt halt einfach Kolja zugucken. Beim kann man hier auf dem Fernseher keinen Bildschirmschoner haben, sondern haben halt Kolja schlafend als Bildschirmschoner. Aber das ist ja umso besser. Wenn er sich bewegt, dann sieht man es ja sofort.
Wow, das ist echt mal ein Surveillance Home hier.
Dass ich eine Kamera im... Die schalte ich, ich bin ja nun wirklich kein Mensch, der Angst, also zum einen, ich habe so eine billige China WLAN-Cam genommen und habe dann mal geguckt, wo die sich hinverbindet und habe dann gesagt, die habe ich dann doch nicht genommen.
Die chinesische Regierung schaut mit?
Ich habe nicht so viel Angst vor der chinesischen Regierung, die mitschaut, sondern ich habe Schiss davor und dieser Schiss ist absolut berechtigt davor, dass die Leute, die diese shitty Kamera gebaut haben, auch die shitty Software gebaut haben und einen Scheißdreck drauf geben, dass die unsicher ist wie Sau. Und inzwischen habe ich gerade vor ein paar Tagen auf Krabs on Security, da gibt es auch so eine schöne Geschichte zu.
Gibt's viele, also Brian Krebs hat echt einiges schon durch.
Da fällt mir eine gute Geschichte ein, die ich gleich noch, was irgendwie auch so eine Art ganz Positives im Internet ist. Und dass nämlich diese Kameras, dass die total einfach, dass man sich total einfach in die reinhängen kann. Und gerade in diese Überwachungskameras. Und darum habe ich damals dann halt doch ein paar Cent mehr investiert, um so eine blöde Nest-Cam hier zu kaufen. Weil so ein bisschen Nest gehört zu Google und ich davon ausgehe, dass Google genug an seiner Reputation gelegen ist, dass sie nicht total einfach man in die Systeme eindringen kann. Und ich habe die Kamera wird auch physisch vom Netz getrennt, wenn ich ins Bett gehe. Also die ist wirklich nur an, wenn das Babyfon auch an ist und hat keinen Strom, weil da so keine Ahnung, irgendwelche Leute mir im Schlafzimmer zu gucken ist dann doch was ich nicht möchte. Ja, bei Krabs on Security, das ist ein Sicherheitsforscher und der hat ein sehr, sehr lesenswertes Blog und der hat irgendwann mal vor ein paar Jahren, hat der mal irgendein deutsches Forum jemanden auffliegen lassen, der da irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche, ich weiß gar nicht mehr was.
Es ging, glaube ich, um, ah, scheiße, wie heißt dieses Spiel, mit dem man diese Building Blocks baut?
Minecraft?
Ja, Minecraft. Es ging, glaube ich, um Minecraft.
Okay.
Minecraft Mods. Und da gibt's halt eine riesengroße Szene natürlich, ne? Also so,
ja.
Und er hat da, glaube ich, irgendjemanden, und da gab es dann, genau. Er war eigentlich auf dieser, Wie hieß diese Software, diese Billig-Software, die eben genau in solchen IoT-Sachen drinsteckt, diese Mai-Tu oder Mai-Su oder so, wie auch immer, dieses Betriebssystem, das halt, dieses chinesische Betriebssystem, das dann halt irgendwie sozusagen ganz schnell gehackt werden konnte.
Ah, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Genau, und er war halt sozusagen auf der Recherche nach denen und er fand dann halt raus, dass im Endeffekt diejenigen, die da diesen Wurm gebaut haben, der sich so automatisch in diese ganzen Kameras und WLAN und sowas reinhackt, ja. Und diese Bot-Armeen daraus baut, ja. Das waren verfeindete Minecraft-Leute, die sich damit gegenseitig ihre Server abgeschossen haben. Da kommt das her.
Oh Gott.
Er hat einen sehr, sehr langen Artikel dazu geschrieben, wie er jetzt seine Recherchen da verliefen, ja. Ich weiß nicht, ob ich das mitgekriegt habe, aber es ist schon 3 Jahre her oder sowas, wo halt diese riesen Bot-Armeen verzombifizierten IoT-Geräten wie Kameras und so weiter und so
fort. Die bis heute nicht aktualisiert worden sind. Das ist halt bei diesem ganzen billigen China-Scheiß. Genau. Die Hersteller reagieren einfach nicht. Die werden angeschrieben von den Security-Forschern. Das ist wirklich bizarr. Haben teilweise Millionen von Geräten verkauft. Und die reagieren einfach nicht. Und dann passiert auch nichts. Sondern hast du halt, wenn du so irgendwie so ein Billig-Device hast, was halt nicht aktualisierbar ist, dann weißt du nicht, dass das ist halt Teil. Ja, also wenn es eine Kamera ist, dann ist halt sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass jeder auf die drauf zugreifen kann und sich angucken kann, was du willst. Wenn es dein Kühlschrank ist, dann kann ja halt jemand deinen Kühlschrank abschalten. Und das ist, die probieren nicht mal irgendwie sicher, also die sichere Software zu schreiben dafür oder sowas. Genau. Das ist denen komplett egal.
Und es gab dann halt eben plötzlich diesen Angriff auf so einen sehr, sehr wichtigen DNS-Server, unter anderem für Twitter, für, ich glaube, Amazon oder für irgendwie auch.
Ja, okay.
Der halt wirklich für die ganz großen da so DNS-Service betrieben hat. Und da gab es sozusagen einen Bot-Angriff von diesen Dingern raus. Und ich glaube, das war der Grund, warum dann das auch irgendwie geresearched wurde von ganz vielen Researchern, wo plötzlich diese Bot-Armee herkam. Da kamen sie dann eben auf diesen
Ich komme nicht auf den Namen,
ich weiß. Keine Ahnung, wie diese Betriebssystemlücke. Jedenfalls, und dann.
Nee, das war der Bot, der so hieß. Der hat einfach verstehen, das war gar nicht meine Lücke. Das waren einfach die Default-Passwörter. Die hatten halt alle einfach das Passwort 1234. Der hatte halt das ist nämlich gerade vor ein paar Tagen, habe ich davon eben gerade nochmal gelesen, ein paar vorkonfigurierte Passwortlisten für, das ist ein Gerät, dann probiere ich mal das Passwort. Und weil halt nie jemand seine Passwörter ändert und die halt Default-Passwörter haben, reicht das auch. Der braucht nicht mal Sicherheitslücken. Das war nicht mal irgendwie sophisticated. Das ist
nicht so genau,
egal, ja.
Genau, diese Sicherheitslücke war, aber auf jeden Fall wurde da plötzlich dieser DNS-Server angegriffen und dann gingen irgendwie ganzen Dienste, gingen die Lichter aus, plötzlich zum Internet und alle so, was ist hier los? Und Brian Krebs hat dann tatsächlich denjenigen rausgefunden, wer das halt gemacht hat, ne? Also einer derjenigen, zumindest einer diesen Playern, und war denen auf der Spur. Und dann haben die halt ihn angegriffen, seine Website.
Klar.
Und dann haben sie halt seinen Blogstich stillgelegt, was ist ja auch nicht so, wahrscheinlich so ein riesengroßes Problem ist. Was hat Brian Krebs gemacht damals? Er ist halt tatsächlich zu Google gegangen. Die haben halt dieses Project Shield, also Yixor ist so eine Google-Tochter, die halt so ein bisschen so NGO-Unterstützungsdinge machen, ne? Also so. Und unter anderem eines davon ist halt Google Shield, und das ist im Endeffekt, ziehst du deine Webseite sozusagen, kannst du dann auf Google Server umziehen, und dann muss dann halt so eine Bot-Armee mit Google Servern klarkommen, ne? Und
es reicht ja, wenn die Google Server da vorgeschaltet werden.
Genau, irgendwie sowas.
So ist es ja meistens, dass sie dann als Proxy da vorgeschaltet werden und halt.
Genau, ich weiß es auch nicht genau, wie das Shield funktioniert, aber wahrscheinlich wird das so irgendwie so funktionieren, und das hat dann ganz gut funktioniert, und dann das ist halt Brian Krebs.
Geschichte meinte ich gar nicht.
Ach so.
Ich weiß nicht, ob die in Zusammenhang steht. Auf jeden Fall irgendein deutsches Forum, die haben sich irgendwann mal von Brian Krebs auf den Schlips getreten gefühlt. Und die
auch noch, okay.
Ja, und haben daraufhin gesagt, Krebs, das ist ja, und haben alle wie bekloppt für die Krebshilfe gespendet. Und damit zeigen wir es ihm.
Wow. Nein, das ist natürlich.
Und jetzt hat er gerade vor einem Jahr, war das nämlich ein Jahr her, und jetzt haben sie es dieses Jahr wieder gemacht und haben irgendwie 500.000 oder sowas für die Krebshilfe gesammelt. Und er hat dann halt einen sehr wohlwollenden Bericht darüber geschrieben. So, ja, ich weiß, dass das ja eigentlich was gegen mich ist, aber so richtig schlecht filmen kann ich das nicht. Und das ist ja was, wo ich dann mal sage, vielleicht ist ja da die Ironie auch angekommen, ja. Dass man, also, ja, das war
Krebs on Health, würde ich sagen.
Krebs on Health. Das fand ich auf jeden Fall sehr, 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 also das ist doch mal eine positive Geschichte, kommt mal ein bisschen was für die Krebshelfer zu schreiben.
Stimmt, das ist tatsächlich eine schöne Geschichte, ja. Naja, Brian Krebs lohnt sich auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall, ich halt wirklich so dieses, wir hatten ja beim letzten Mal so ein bisschen am Ende, war das beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal am Ende diese Diskussion darüber, so mit WhatsApp, sollte Facebook da eingreifen und so weiter und so fort.
War, glaube ich, vorletztes Mal, ja.
Und ich finde, bin halt so ein bisschen an diesen, aber ja, bei 8chan, also bei 4chan bin ich mir nicht mal sicher, keine Ahnung, muss man mal angucken, was da noch so abgeht, aber 8chan ist ja auch nur gegründet worden, so für die Leute, soweit ich das zumindest verstanden habe, aus meiner, ich bin inzwischen ein alter Sack, Perspektive, aber für die Leute, die selbst bei 4chan rausgeschmissen worden sind.
Jein. Es war halt so, dass halt, ich glaube, das war noch an zu der Zeit, als Mood noch 4chan gemacht hat. Und dann halt Gamergate losging.
Ah.
Und Mood hat halt,
oh Gott.
Das war dann halt zu der Zeit, wo dann halt Mood auch wirklich dann sozusagen radikal gegen alles, alle Threads geschlossen hat, die dann halt mit Gamergate anfingen.
Okay.
Gamergate wurde halt zu einem Großteil sozusagen aus 4chan versucht zu koordinieren, aber Moot hat dann eben versucht, das irgendwie dicht zu machen. Und das war dann der Impuls, sich 8chan zu machen. Also das heißt im Endeffekt, 8chan ist so die Gamergate-ige Alternative oder Gamergate-Front. Insofern hast du recht, es ist sozusagen radikaler, ne? Weil eben diese Form, das halt sozusagen als Zensur empfunden worden ist, was Moot dagegen die Gamergater gemacht hat. Und deswegen, ja, da ist dann 8chan hergekommen, ja.
Ja.
Mittlerweile kann man wahrscheinlich sagen, ich bin da gar nicht so drin, muss ich sagen, gar nicht mehr so, kann man wahrscheinlich sagen, dass 8chan mittlerweile die relevantere oder die schlimmere Plattform ist, ja.
Hm. Ja, und ich, also, wenn das irgendwie... Ja, wie heißt er? Pirate Red Roberts, der Silk Road wäre. Also sobald irgendwie Drogen im Spiel sind oder sowas, dann ist das ganz klar, dass da die Türen eingetreten werden. Aber solange nur Synagogen und Moscheen niedergebombt werden und meinetwegen auch Kirchen oder Menschen
getötet werden. Warum ziehen sie denn nicht den Stecker? Ich meine, was?
Ja, nee, auch wirklich ein bisschen Angst machen. Auch wirklich zeigen, wenn du da gecheert hast und wenn du den angefeuert hast, dann hat das Konsequenzen.
Aber ich meine, der Punkt ist natürlich, die werden wahrscheinlich über Tor das benutzen oder über VPNs oder was weiß ich. Irgendwie ist es nicht so leicht, glaube ich.
Es ist nicht leicht, aber das haben sie bei, das kriegen sie bei irgendwelchen Kinderpornonetzwerken hin, die sich genauso gut abdecken. Das kriegen sie bei irgendwelchen Drogenhandelsseiten hin, die das irgendwie.
Aber nicht leicht, da müssen sie wirklich
monatelang
observieren.
Ja.
Und dann muss auch erstmal jemand einen Fehler machen, dann muss jemand eine Transaktion machen, irgendwie.
Wie viele Dutzend Leute müssen noch sterben, bevor man es probiert? Also ja, vielleicht probieren sie es ja schon. Und ich glaube, dass es bei sowas ist es noch wesentlich leichter tendenziell als bei Silk Road zum Beispiel und diesen ganzen wirklich Darknet-Webseiten. Also klar, die werden sich dann irgendwann ins Darknet zurückziehen. Aber.
Und die sind jetzt schon über Tor da drauf. Du kannst drauf.
Nicht alle.
Nee, nicht alle,
und wahrscheinlich
die gefährlichen.
Und es sind genug dabei, die schlecht konfigurierte Tor-Browser haben und dann leicht überführbar sind oder irgendwie sowas.
Ja.
Also das ist einfach, ich weiß nicht, also so ein, den starken Staat, ich bin da kein Freund von, aber es ist schöne Regelmäßigkeit geworden, dass sich irgendwelche Irren verabreden und sich gegenseitig aufstacheln, irgendwelche Leute umzubringen. Und das sollte sich ein Staat nicht, eine Gesellschaft nicht gefallen lassen.
Ich bin total bei dir zu sagen, dass man das machen soll. Ich glaube nur nicht, dass es so einfach ist. Und ich frage mich, ob es nicht leichter ist, einfach den Stecker zu ziehen.
Meinetwegen auch einen Stecker ziehen.
Ja.
Also das kann nicht schwer sein, weil 8chan hat einen DNS-Eintrag und vielleicht haben die noch eine Tor-Webseite, aber die meisten gehen da wahrscheinlich über das ganz normale Web rein und haben da einfach eine HTTPS-verschlüsselte Seite und greifen da ganz normal drauf zu. Und das ist natürlich mit den amerikanischen Freedom of Speech-Gesetzen, die ich übrigens zum Großteil das ist eine der Sachen, die ich habe schätzen gelernt im Laufe der Zeit, als ich da gelebt habe. Es hat sehr, sehr viele Nachteile, dieses ganze Freedom of Speech, aber es hat auch sehr, sehr große Vorteile. Und was ich bis zu einem gewissen Grad habe schätzen gelernt habe. Und ich finde die tendenziell gut. Und die werden es schwer machen, solche Seiten abzuschießen. Aber es gibt in den USA, soweit ich weiß, auch relativ robuste Hate Speech Gesetze.
Ja.
Und die könnte man da mal anwenden.
Ach, das ist mir noch eingefallen, weil wir vorhin über diese stochastische Terrorismus geredet haben. Im Endeffekt, das kommt ja tatsächlich vom Islamismus, ne? Also nimm zum Beispiel so jemanden wie den Attentäter, der da in Nizza da irgendwie diesen LKW rumgesteuert hat. Oder diesen einen Typen, der dann halt irgendwie mit einem Messer im ICE oder in der Bahn dann irgendwie rumgestochen hat.
Yeah.
Das sind ja alles Leute, die sehr, sehr rudimentäre Verbindungen zum IS gehabt haben. Mhm. Also die nicht wahnsinnig gut in irgendeine Struktur eingebunden waren, die nicht wahnsinnig logistisch unterstützt worden sind. Und auch diese Art der Anschläge waren ja genauso organisiert, dass es eben wenig logistische und wenige Ressourcen brauchte sozusagen. Mhm. Ne? Und das war im Endeffekt, hat die Strategie ISIS eigentlich ausgebrütet, ne? Zu sagen, okay, wir radikalisieren über unsere Kanäle halt einzelne Täter irgendwie übers Internet und hoffen, dass einer von denen halt irgendwann irgendwas macht. Mhm. Ja? Das ist halt und das ist im Endeffekt sozusagen, das wird jetzt sozusagen von rechts nachgeahmt. Ja. Und ich finde das dann sowieso interessant, also diese Parallelen zwischen Rechtsradikalismus und Dschihadismus. Es gibt, also wenn du zum Beispiel Breivik anschaust, ja, Breivik ist voller Lob. Breivik ist voller fast Ehrfurcht gegenüber dem Dschihad, ja. Und ich glaube, es gibt sogar an einer Stelle in seinem Manifest, vergleicht er sich selber mit sozusagen als ein als sozusagen das Äquivalent eines Dschihadisten, als eines christlichen Dschihadisten. Und das finde ich so interessant, also dass halt sozusagen da sozusagen eine kulturelle Beeinflussung vom Gegner passiert eigentlich auch, ne?
Klar.
Sozusagen vom absoluten Feind. Aber der eigentliche, das ist das Interessante, der Feind wird eigentlich bewundert, ja. Und das für seine Radikalität, für seine im Endeffekt ist man ja auch auf Linie mit ganz, ganz vielen Dingen, die der radikale Islam hat, also so Frauenfeindlichkeit, homosexuellen Feindlichkeit, Anti-Modernismus.
Ich glaube, die Grundideologie ist weitgehend identisch. Dieses, wir müssen den anderen bekämpfen, weil er uns nicht überlebt. Also so diese.
Genau. Der Antagonismus ist sowieso der ist sowieso komplementär. Ne? Also
ja.
Aber auch wirklich sozusagen in den Inhalten, ne? Bis in die Inhalte runter. Und dann. Aber auch dann eben, diese Bewunderung kommt dann von der Radikalität, für diese Radikalität. Du hast zum Beispiel auch die identitäre Bewegung, die halt im Endeffekt sich beruft auf verschiedene Minderheiten, also jetzt in dem Fall dann nicht der islamistische Sachen, sondern aber halt so Minderheitenpolitik, ne? Also im Endeffekt ist das ja ganz, das Statement ist ja, wir machen jetzt Identitätspolitik für Weiße. Ne?
Mhm.
Insofern ist sozusagen die Identitären eigentlich viel ehrlicher als zum Beispiel so ein Boris Palmer, ne? Der im Endeffekt das Gleiche tut, ja, nur eben so tut, als wäre das, was er tut, keine Identitätspolitik. Also ich weiß nicht, die meisten Leute haben das wahrscheinlich mitbekommen.
Ich habe es mitbekommen.
Der Facebook-Post von Boris Palmer, dem Tübingener Oberbürgermeister, der sowieso schon immer sehr peinlich auftritt, der hat da irgendwie geschrieben, das wird mit Sicherheit, der Shitstorm wird nicht vermeidbar sein.
Mhm.
Aber welche Gesellschaft soll hier repräsentiert werden? Und hat dann einen Screenshot von der Deutschen Bahnseite, wo dann halt verschiedene, ich glaube, es war so ein Kampagnenmotive, wo sie mit bestimmten relativ bekannten Leuten sozusagen werben, die im Zug sitzen und irgendwelche Dinge tun, lesen, am Laptop arbeiten, keine Ahnung. Und das waren halt mehrere Leute darunter, waren halt nicht weiß.
Mhm.
Und das fand Boris Palmer jetzt eine wahnsinnige Provokation und hatte dann eben diesen Post gemacht. Daraufhin kam natürlich der Shitstorm, den er auch sozusagen vorhergesehen hat. Ja. Und dann erweiterte er den Post, ja, wie ich vorhergesehen habe, kommt dieser Shitstorm, aber. Und dann erklärt er halt so seine Motivation und dann ist halt so, diese Identitätspolitik, die ist ja ganz schlimm und spaltet das Land und so weiter und so fort. Also, und das finde ich so. Also ich finde es einerseits total erschreckend und andererseits aber auch total paradigmatisch für den Diskurs in Deutschland, aber auch nicht in Deutschland, auch in den USA, ist halt, dass immer sozusagen, immer wenn Minderheiten ihr Recht sozusagen auf Repräsentation in der Gesellschaft einfordern, dann spricht man von Identitätspolitik. Aber immer dann, wenn Weiße das total schlimm finden, ja, dann spricht man nicht von Identitätspolitik, weil das ist ja normale Politik. Also das heißt also, diese Blindheit dafür, dass es sozusagen auch weiße Identitätspolitik gibt und dass, wenn man als Weißer sich über die Identitätspolitik der anderen aufwiegt, dass das gleichzeitig Identitätspolitik ist, ja, diesen Schritt, diesen kognitiven Schritt, der wird dann nicht mehr gemacht.
Ich glaube, der ist nicht, ich weiß nicht, ob der nicht gemacht wird oder ob das nicht einfach, ob das nicht Teil des Ganzen ist. So nach dem Motto, ja, ist doch, also dass die Leute gar nicht gegen Identitätspolitik an sich sind, sondern halt nur davon, wenn sie nicht von jemandem, der ihre Hautfarbe hat, entspricht. Genau. Das ist halt wie bei einem Fußballteam.
Also ich bin eigentlich nicht grundsätzlich gegen Identitätspolitik, sondern nur gegen die Identitätspolitik der anderen Identität.
Genau. Und dieses Bild, das ist.
Aber das sagen sie ja nicht. Also sie sagen ja, wir sind grundsätzlich gegen Identitätspolitik und machen sozusagen so ein allgemeines Argument, also so Boris Palmer, ne?
Ja, ja, klar.
Der macht das allgemeine Argument, dass Identitätspolitik spaltend ist. Deswegen ist Identitätspolitik grundsätzlich, und zwar egal von wem, böse. Das ist das, was er sagt, so, ja. Ohne zu reflektieren. Die Identitären, ja, die sagen genau das. Die sagen so, die machen Identitätspolitik, warum sollen wir da nicht auch die Identitätspolitik machen? Ja? Im Endeffekt sind die halt viel ehrlicher.
Ja, 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 ja. Das, nee, ich, also mir ist schon klar, wo du darauf. Aber ja, das ist halt, ja, Boris Palmer ist wirklich, das ist wirklich schwer noch, dass er es nicht sieht, ist schon echt beeindruckend. Also das, oder nicht sehen will.
Er ist halt auch einfach ein durchgeknallter Typ.
Soll ich nochmal Bier holen?
Oh ja, gerne.
Geh ich doch nochmal kurz Bier holen. Du hältst das Kind im Auge?
Ja. Hat sich nicht bewegt? Das wird Kommentare geben. was wollte ich noch erzählen? Genau, weil wir vorhin über Jordan Peterson geredet haben, ich habe mir jetzt diese, das war ja ganz groß angekündigt, ne? Irgendwie es war das Duell des Jahrtausends, irgendwie Slavoj Žižek, der große slowenische Philosoph, beziehungsweise der große YouTube-Philosoph Slavoj Žižek versus Jordan Peterson. Wahrscheinlich habt ihr beide schon irgendwo mal in irgendeinem YouTube-Video gesehen.
Genau, gib mir doch da mal einen kommentierten TLDR.
Genau.
Executive Summary.
Also ich sollte vielleicht noch ein bisschen, also ich glaube, Jordan Peterson haben wir schon oft drüber geredet. Slavoj Žižek muss ich vielleicht noch ein bisschen was zu sagen. Ganz ehrlich, ich habe tatsächlich ich hab Žižek schon in der Uni gelesen. Ja? Also als ich in der Uni war, habe ich Texte von Slavoj Žižek gelesen. Also er ist halt schon durchaus jemand, der sehr, sehr lange sehr, sehr präsent innerhalb der, sag ich mal, soziologisch-philosophischen, psychoanalytischen Debatte ist. Also er ist ja irgendwie Philosoph und Psychoanalytiker, so ein bisschen so ein kommt eigentlich aus dieser Lacan-Schule. Eigentlich, also er kommt aus zwei Schulen, eigentlich sozusagen Marxist, sozusagen von der philosophischen Seite her ist er also so Marxist, ja.
Okay.
Und von der psychoanalytischen Seite ist er halt ein Lacanianer. Und das ist halt erstmal eine spannende Mischung, ne, irgendwie, weil er sozusagen damit eigentlich zwei Territorien abdeckt, die jetzt nicht per se miteinander kompatibel sind. Und das eine ist sozusagen so ein bisschen diese poststrukturalistische Bedeutung der Psychoanalyse, die halt von Lacan kommt, und auf der anderen Seite natürlich die marxistische Schule. Und er hat da dementsprechend auch mal eine sehr, sehr viele interessante und originelle Ideen, Metaphern, ja, Formulierungen. Es hat eigentlich mal Spaß gemacht, ihm zuzuhören, auch mit seinem extrem starken slowenischen Akzent, den er dann immer in seinem Englischen hat. Wenn man halt aber tatsächlich so ein paar YouTube-Videos von ihm gesehen hat, dann merkt man, dass er sich wahnsinnig wiederholt. Mhm. Ne? Irgendwie immer die gleichen Stories erzählt, immer die gleichen Metaphern nimmt, immer die gleichen. Und das ist ganz lustig, weil nämlich dann diese Jordan Peterson-Debatte, da hat man das nämlich auch wieder ganz krass gemerkt. Genau, also Jordan Peterson.
Wie ist es denn ausgegangen?
Genau, Jordan Peterson. Ich will das ein bisschen ausführen.
Wer hat denn wen destroyed?
Also Jordan Peterson ist ja unter anderem sozusagen dadurch bekannt und vor allem auch dadurch auch sehr anschlussfähig an diese ganze Alt-Right-Geschichte, dass er halt ähnlich wie die Alt-Right und ähnlich auch übrigens wie schon Breivik, ja, immer von diesem kulturellen Marxismus spricht, ja, mhm. Oder und das ist eben so diese Idee. Das sozusagen ist so ein Amalgam aus Poststrukturalismus und sozusagen Spätmarxismus, gemeint so Frankfurter Schule, Adorno und so weiter und so fort, sozusagen, dass das alles irgendwie eine große Suppe ist, die halt da ist, um die westliche Kultur zu zerstören. Ja, das ist so die Verschwörungstheorie zumindest auf der rechten Seite. dass im Endeffekt dieser Kulturmarxismus mit all seinen ganzen Features von Feminismus über Multikulturalismus, über Relativismus, über Konstruktivismus und so weiter und so fort, dass das alles eine große Suppe ist und eine Verschwörung gegen die weiße Rasse oder sowas, ja. Ganz so weit geht, glaube ich, Jordan Peterson nicht, ja, aber er sieht halt auch diesen kulturellen Marxismus und diese postmodernen diese postmodernen Kommunisten oder wie auch immer, sozusagen auch so als ein großes Amalgam, was natürlich einfach kompletter Schwachsinn ist, da merkt man einfach, dass Jordan Peterson auch wirklich, der ist einfach komplett ungebildet, ja. Mhm. Also der hat irgendwie so seine Favoriten gelesen. Ich glaube, das ist dann Tolstoi, das ist Carl Jung, also halt auch ein Psychoanalytiker, so ein Freud-Schüler, und Nietzsche, genau. Das sind so seine drei Hausgötter, mit denen er dann irgendwie sozusagen hantiert. Und ich glaube, darüber hinaus hat er noch nie irgendwas gelesen. Also habe ich immer das Gefühl, ja. Sonst wüsste er so ein bisschen, dass halt tatsächlich ein kompletter Unterschied gibt und komplett unterschiedliche Sachen sind, sozusagen die einerseits die poststrukturalistische Schule von Foucault, Derrida, Lacan und so weiter und so fort und Marx und diese ganzen marxistischen Schulen, Althusser und so weiter und so fort, auf der anderen Seite, und dass diese Schulen auch sozusagen sich extrem gegeneinander abgrenzen, ja, also das heißt sozusagen, die poststrukturalistische Schule sich eigentlich gegen die marxistische Schule gegründet hat, ja, und die halt damals vorherrschend war. Beziehungsweise davor schon der Existenzialismus und so weiter. Aber auf jeden Fall, das weiß er nicht, weil er halt wahrscheinlich nie eine Zeile von diesen Leuten gelesen hat, ja.
Na, oder er ignoriert das, weil es nicht in sein Erzählschema passt.
Ja, nö, aber ich glaube wirklich, das
du glaubst,
ist,
er weiß
ich, nicht. Ich glaube, er liest einfach nicht, ja. Also das hat man mich dann auch gemerkt. Also das Erste, was Jordan Peterson war, der Erste, der irgendwie was machen sollte, der hat sozusagen einen halbstündigen Vortrag gehalten und hat erst einmal das kommunistische Manifest von Marx so einmal so widerlegt. So wirklich so, und er legt das dann so an, so, ja, dieser Slavoj Žižek hat ja schon auch eine ganze Menge Sachen geschrieben und Bücher und so, aber da hatte ich jetzt nicht so Zeit, mich reinzulegen. Also habe ich jetzt das nächstbeste getan und habe das kommunistische Manifest. Also überhaupt, ja, ich meine, okay, also wenn man halt, okay, dann greife ich lieber Marx an, ja, okay, kann man ja machen.
Der ist doch nicht das da.
Aber dann doch nicht das kommunistische Manifest, ja, das ist ja wirklich eine reine Pamphlet-Propagandaschrift war.
Das war wahrscheinlich nicht so lang.
Ja, und das war halt einfach nicht so lang. Und es war, glaube ich, irgendwie, und es war halt irgendwie arbeitertauglich geschrieben. So,
ja. Ja.
Also, ich meine,
Jordan Peterson verstanden.
Genau, also es war so, oh. Und ich meine, es war so klar. Und wenn man sich auch nur so ein bisschen mit Žižek auseinandergesetzt hätte, dann hätte man gewusst, dass er da komplett offene Türen einrennt, weil natürlich, klar ist Žižek irgendwie Marxist, aber das heißt doch nicht, dass er das kommunistische Manifest gut findet, ja, also und da jedes Wort unterschreibt. Und dann setzt sich da Jordan Peterson hin, echt wie so ein Highschool-Penela und erklärt, warum das alles totaler Quatsch ist, was da im kommunistischen Manifest steht. Es ist so witzlos und so, also so wirklich, also Jordan Peterson ist richtig, der ist richtig, ich glaube, der ist richtig dumm.
Also er hat zu diesem Duell nicht mal einen gespitzten Stock mitgebracht.
Nee,
ich hab neulich von
dem. Absolut nicht. Und aber der Witz ist halt, dass Žižek, und das ist jetzt das andere, Žižek hat sich in der letzten Zeit ja auch immer sozusagen immer mehr in Richtung konservative Feuilleton an irgendwie weiterentwickelt.
Yeah.
Mit einer ähnlichen Argumentation in ähnliche Hörner gesprochen, gegen die Identitätspolitik, gegen den Queer-Feminismus, gegen dies, gegen das, gegen jenes sozusagen linke Diskurse geschossen. Und man merkt, dass diese Debatte war halt für Žižek, das war keine Debatte, es war ein Bewerbungsgespräch,
okay,
für die rechte Bubble, ja. Und er wusste einfach, dass Jordan Peterson hat ein Heer, ein riesengroßes Heer an jungen Männern, die ihn einfach vergöttern, Und da konnte er jetzt einfach auch mal so sein Fischernetz ausstellen. Das heißt, mit anderen Worten, Žižek hat überhaupt nicht versucht, gegen Petersen zu argumentieren, sondern hat überall immer nur über sozusagen diese Anti-PC-Schiene versucht, immer sozusagen Alliances zu finden, so, ja, und irgendwie versucht, das Petersen-Publikum zu bespielen. Und hat sich halt eingeschleimt und fand das alles total toll und wichtig und toll, was der T. Petersen da erzählt hat, egal wie dumm das war. Und das war auf, sozusagen auf beiden Seiten ein totaler, aus unterschiedlichen Gründen ein totaler Bullshit. So, es war,
also er hat eigentlich nur probiert, das Publikum zu klauen.
Und Petersen, der hat überhaupt nicht gerafft, was da abgeht. Ja? Er hat immer gesagt, oh, stimmst mir zu? Oh, also da war ich total perplex, der wusste, um es damit anzufangen, dass da plötzlich dieser, ich meine, er hatte wahrscheinlich gedacht, dass jetzt kommt dieser, keine Ahnung, Kulturmarxist, ja, so da kommt der,
den zerlege ich jetzt mal.
Der Gott steht bei uns, das Kulturmarxist.
Hatte noch Knoblauch mit dabei.
Kommt jetzt irgendwie, ja, und da muss er jetzt irgendwie, jetzt endlich mal gegen diesen Kommunismus, endlich mal so seine Argumente, die er seit Jahren sich zurechtgelegt hat, doch, also,
den widerlege ich jetzt mal.
Genau.
Wenn der hier rauskommt, dann wird er endlich mal einsehen.
Es war wirklich eine völlige Bullshit-Geschichte.
Okay. Ach ja, Gott sei Dank. Ich muss das
angucken. Das
ja,
war irgendwie so. Ja.
Ich gucke hin und wieder noch so einen YouTube-Kanal, der hat Mad Life Crisis, also nicht Midlife Crisis, sondern mit Mad halt wie Medicine.
Okay.
Und das ist ein britischer Arzt, ich glaube tatsächlich irgendwie ein Rettungsarzt oder sowas, der hin und wieder mal, wenn er wartet auf den nächsten Einsatz, halt einfach irgendwelche so über medizinische Organe und so weiter irgendwelche interessanten, sehr unterhaltsamen Videos macht, wo er dann halt irgendwelche medizinischen Fakten erklärt. Und der hat über diese ganze Theorie, die ja auch von Jordan Petersen, dass seine Tochter ist ja nur noch Fleisch.
Ja.
So dieses, weil die frühen.
Und er jetzt auch, ja.
Und er jetzt auch, weil ja die frühen Menschen alle nur Fleisch gegessen haben.
Ja, weil es ja klar ist.
Und dieser Typ halt von diesem Midlife-Crisis, ja, normalerweise gehe ich auf sowas nicht ein, aber der Mensch ist außer den Meerschweinchen, glaube ich, das einzige Lebewesen oder das einzige Säugetier, was nicht in der Lage ist, Vitamin C zu synthetisieren, sondern wir müssen es aus Pflanzen uns holen. Und das ist seit 2 Millionen Jahren so. Jeder Mensch, der in den letzten 2 Millionen Jahren nur sich von Fleisch ernährt hat, ist elendig zugrunde gegangen, weil wir Vitamin C brauchen zum Überleben. Und das ist so einfach so in 3 Sätzen zerstört, diese ganze Theorie, die irgendwie so rumgeht. Ich finde das.
Aber reicht es dann nicht irgendwie ab und zu mal einen Zitronenfalter zu essen?
Du musst nicht viel essen. Ja, genau. Aber ja, ich finde das öfters mal so irre, wie so irgendwelche Theorien einfach, also zum Beispiel, was ich über Jahre hinweg immer wieder gehört habe, ist so, dass man ja, wenn man in eine bestimmte, also dass es so eine Einkommensstufe gibt, also man zahlt ja Unterschied, also wenn man Einkommen hat, dann muss man ja Steuern zahlen. Und die Steuern, die man zahlen muss, sind immer noch von dem Einkommen abhängig. Und über Jahre hinweg habe ich immer wieder gehört, dass es unfassbar wichtig ist, dass man nicht versehentlich, dass man quasi die Steuerstufe gerade so, also du hast gerade so irgendwie 1000 Euro unterhalb der einen Steuerklasse verdient und dann bist du in die nächste Steuerklasse und plötzlich musst du ja viel mehr Steuern zahlen, weil du plötzlich nicht mehr 30, sondern 45% oder sowas zahlen musst und so und dass das ja ganz schlimm ist und weiß der Teufel was und so. Und dann hat mir jemand mal gesagt, aber das ist nicht der Fall, weil die Steuern, du bezahlst nicht auf dein gesamtes Einkommen diesen Steuersatz, sondern bezahlst immer nur für das Teil, also du bezahlst, wenn du halt diesen 45% Steuersatz hast, dann bezahlst du den nur ab diesen, keine Ahnung, 40.000 Euro oder sowas, ab wann du halt diesen 45% Steuersatz zahlst. Also wenn du 41.000 Euro verdienst und nehmen wir mal an, ab 40.000 Euro musst du 45% Steuersatz zahlen, dann musst du nicht für dein gesamtes Einkommen 45% Steuern zahlen, sondern nur für diese 1.000 Euro, die du über die 40.000 darüber hinaus bist. Du bezahlst halt für jeden Anteil immer das, was in dem entsprechenden Bracket drin ist.
Das ist interessant, das wusste ich auch nicht.
Also
ich habe noch nie so viel verdient, dass es das irgendwie
relevant ist. Naja, die ersten 10.000 Euro sind, egal wie viel du verdienst, sind steuerfrei.
Ja, das weiß ich.
Und dann die nächsten, also auch, und wenn du jetzt, sagen wir so wenn, und wenn du dann 11.000 Euro verdienst, musst du nicht plötzlich für 11.000 Euro Steuern zahlen, sondern die ersten 10.000 sind immer noch steuerfrei. Nur die 1.000, die du zusätzlich verdient hast, für die musst du dann halt relativ wenig Steuern zahlen.
Aha. Das wäre mir neu, aber.
Nee, das ist so funktioniert
Steuern. Ich kenne mich nicht aus.
Und das ist
ganz ehrlich, wenn wir weiter über Steuern reden, dann muss ich hier schreiend rausrennen.
Ja, ich wollte diese ganze Geschichte erzähle ich eigentlich auch nur, weil irgendwie man hört so ein paar Geschichten, die Urmenschen haben alle die ganze Zeit nur Fleisch gegessen, und dann gibt's irgendjemand, der eine sagt, ja, immer nur Fleisch gegessen, der andere hat schlaue Argumente, warum das überhaupt nicht stimmt. Und dann hast du so einen Typen, der halt einfach sagt, nee, die wären alle ausgestorben, wenn die nur Fleisch gegessen hätten. Und es macht total Sinn und du denkst ja so, wofür gab es diese ganzen Debatten über? Also du glaubst fast diesem Argument nicht, weil warum würden all diese Leute die ganze Zeit so bekloppt darüber, warum erzählt mir seit Jahren jeder von dieser dämlichen Steuergesetzgebung, wenn es schlicht und ergreifend nicht wahr ist? Und keinen Bezug in der Realität von irgendwas hat. Wer macht sich da, also so dieses Aufkommen von irgendwelchen Memen halt, so diese, wer hat Angst vom schwarzen Mann, selbst wenn es den schwarzen Mann gar nicht gäbe. Egal.
Das ist halt dieses Bullshitten, ne? Also
ja.
Bullshitten.
Da fällt mir noch ein anderes Thema.
Ja. Ich habe da letztens das Buch gelesen von heißt Bullshit-Resistenz von Philipp Hübel. Und genau, das ist halt auch auf dieses Bullshit. Philipp Hübel ist auch Philosoph. Mhm. Und es gibt ja diesen Harry Frankfurt, heißt der, der hat dieses Buch geschrieben On Bullshit.
Mhm. Okay.
Relativ bekanntes philosophische Abhandlung über Bullshit.
Ich glaube, werde ich mir mal durchlesen.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr lohnenswert. Das ist auch ein ganz kleines Büchlein, kann man lesen. Und der hat halt sozusagen Bullshit als philosophischen Begriff eingeführt. Das fand ich allein schon von. Und er differenziert es halt von der Lüge. Und vom beknackten Nachplappern andererseits, also auf der einen Seite sozusagen das bewusste Lügen, ne, ist halt sozusagen, ich täusche dich über Dinge, um dich bewusst zu manipulieren, ja?
Mhm.
Das ist so eine Lüge. Bullshitten ist halt keine Lüge, sondern Bullshitten ist im Endeffekt, du willst gar nicht die Leute täuschen in inhaltlicher Absicht, sondern du willst sie nur täuschen über deinen Wissensstand. Ja? Dir geht es im Endeffekt nur darum, sozusagen schlauer zu erscheinen, als du eigentlich bist. Und deswegen erzählst du halt irgendeinen Bullshit, halt irgendwas, ja. Und das kann auch sogar richtig sein, ja. Aber das spielt einfach keine Rolle. Also beim dem Bullshitter ist es eigentlich egal,
yeah,
ob das, was er erzählt, wahr ist oder nicht wahr ist, weil es geht überhaupt nicht darum, sondern es geht nur darum.
Sondern es geht nur der Gestus, mit dem er es erzählt.
Genau, es geht nur um die Geste des Erzählens.
Das ist eigentlich das, was wir hier die ganze Zeit machen.
Das ist im Endeffekt, wir haben einen Bullshit-Podcast. Ja, das wollte ich eigentlich sagen.
Okay.
Genau, ich glaube, das ist halt zum Beispiel auch bei Trump so, ja.
Also, yeah.
Ich glaube, er redet nicht viel, ich glaube, er lügt nicht die ganze Zeit, weil er die Leute täuschen will, sondern er lügt die ganze Zeit, weil er ein Bullshitter ist, ja.
Yeah.
Ich meine, das Bullshittigste war ja natürlich, es ist so ein ganz typischer Bullshit, war halt sein Tweet zu Notre Dame, ja.
Also
war dann halt irgendwie schreibt so, ja, also ich würde jetzt hier einfach da mit dem Flugzeug da Wassermassen drüber, da wäre es alles aber ganz schnell, ne? Also, das ist halt so ganz typischer Bullshit. So,
yeah.
wo er halt einfach sozusagen irgendwas in die Welt haut, ja, irgendeine Theorie. Einfach weil er glaubt, irgendwie damit irgendwie kompetent zu wirken.
Und es gibt ja offensichtlich genug Leute, die das dann für kompetent halten.
Genau.
Jetzt sind wir schon wieder bei Trump.
Ja, sorry. Ah ja, genau, wir wollten noch mal den Müller-Report. Ich wollte einmal ganz kurz. Tere.
Du wolltest den kleinen Freudentanz durch den Raum machen.
Ja, genau. Ich hatte ja gesagt, also meine These zu dem Müller-Report, eigentlich schon seit ungefähr anderthalb Jahren oder so,
ja,
ist, der wird nichts finden, weil nämlich der Punkt ist, ja, die Russen wollten kolluden, aber die Trump-Campaign war zu dumm. Mhm. Im Endeffekt sagt genau der Müller-Report genau das. Ja, also es gab halt verschiedenste Kontakte, die waren ja auch alle, im Endeffekt war jetzt nichts wesentlich Neues dabei, ja, sondern im Endeffekt war das ja alles schon bekannt geworden.
Ja, nochmal bestätigen, was und nochmal ein bisschen teilweise mit Fakten hinterfüttern, was
genau.
Was
oft. Und das Failing der Trump-Campaign war ja noch krasser, als wir gedacht haben. So, dass dann halt irgendwie der Cohen, ja, dann irgendwie kriegt dann eine E-Mail von irgendeinem tatsächlichen Staatssekretär oder sowas irgendwie aus einem russischen Ministerium, googelt den Namen.
Achso, die Story kenne ich gar nicht.
Und googelt den Namen und findet dann halt einen Gewichtheber, einen olympischen Gewichtheber mit dem gleichen Namen und glaubt die ganze Zeit, dass es dieser Gewichtheber ist.
Hey Dimitri, dieser Cohen fragt mich schon wieder, wie viel ich heben kann.
Und so ein Quatsch, weißt du so? Also, es ist voll mit solchen so einem Quatsch. Also hier Oliver,
John Oliver. Stupid Watergate.
Es ist Stupid Watergate.
Es ist Stupid Watergate.
Aber Watergate didn't happen, weil too stupid. Ja. Und ich glaube ganz ehrlich, dass es wirklich sozusagen diese Dummheit der Trump-Campaign war, die sie wirklich vor dem größeren Schaden bewahrt hat.
Ja, und dann bei der Obstruction dann halt, indem einfach seine Mitarbeiter nicht das gemacht haben, was Trump ihnen aufgetragen hat.
Genau, ja.
Was jetzt so, wenn der Boss halt sagt, mach das und die machen das einfach nicht, dann war es ja kein Verbrechen.
Ja. Wobei, das hat ja der Mueller-Report auch ganz klar offen gelassen, ne? Ob man ihn jetzt deswegen jetzt Obstruction anklagen kann oder nicht, wobei er da
habe ich viele andere Interpretationen, ja genau, erzähl mal.
Aber wobei er da ziemlich viele Indizien mit reingebracht hat, die wahrscheinlich für eine ganze Menge Staatsanwälte dafür reichen würden, das durchzuziehen.
Also was ich so als Interpretation bisher gelesen habe von Anwälten und so ist, also ich habe den Mueller-Report mir selber nicht durchgelesen. In erster Linie, also ich habe mir sagen lassen, dass er sich tatsächlich gut lesen soll. Also es ist wohl tatsächlich eine ganz spannende Geschichte einfach. Ja. Ich habe nicht gelesen, weil ich nicht in einer iBooks-Variante auftreiben konnte als EPUB.
Gibt's ja auch, glaube ich, nur als Faksimile
bisher. Als PDF.
Genau, aber.
Nee, die hat schon jemand OCR.
Eingescannt, ja?
Also, ja, PDF, das hat schon jemand durch OCR.
Ja,
Das ging dann sofort. Und die Einschätzung war, dass halt, dass Mueller sich halt auf den Standpunkt, dass die Interpretation hat, dass man einen Sitting President nicht indicten kann, also nicht vor Gericht stellen kann. Und dass er halt hinreichend viele Hinweise an den Kongress gelassen hat, dass impeach den doch jetzt mal, weil dann kann man ihn verurteilen.
Ja.
Und das, was eine Interpretation war,
dann bin ich noch bei der Bar-Interpretation.
Explizit ausgeschlossen hat, die aber fast wortwörtlich drin steht, dass man das, also auf die er sich auch bezieht. Und also das ist dieses ganze Spiel, das da gespielt wird, ist schon echt irre. Also es ist
Was sagst du denn jetzt, Max? Sollen die Demokraten jetzt versuchen, Trump zu impeachen oder nicht?
Also wenn ihnen ihr Land irgendwas wert ist, dann sollen sie es machen. Also nicht um, ich weiß nicht, ob es erfolgreich wäre. Ich weiß nicht, ob es ihre Wahlchancen verbessern würde. Aber ich glaube, wir müssen langsam irgendwo mal wieder ankommen, wo Dinge Konsequenzen haben. Und diese Selbstverständlichkeit, mit der diese ganze Trump-Regierung geltendes Recht einfach ignoriert und auch, ja, nicht nur geltendes Recht, sondern auch moralische Vorstellungen und sowas. Und die Republikaner, die sich ja irgendwann mal als die Schutzschilde der von Recht und Ordnung behauptet haben, das ja wirklich einfach wegignorieren und alles muss wenigstens der Versuch da sein, zu sagen, das ist nicht okay.
Ja.
Und
aber jetzt mal selbst dann, also meine These ganz kurz dazu
wäre,
alles schön und gut, aber ein Impeachment-Verfahren würde erstens scheitern und zweitens würde es die Trump wahrscheinlich die Präsidentschaft auf dem, also seine zweite Amtszeit auf dem Silbertablett geben. Wenn wir eins gelernt haben aus Trump ist, dann ist es halt, dass Trump gewinnt, wenn er in den Nachrichten ist, wenn er die Lufthoheit über die Nachrichten hat. Und ein Impeachment-Verfahren wäre halt im Endeffekt, den gesamten Wahlkampf auf Trump zu konzentrieren. Und ich glaube tatsächlich, das einzige Möglichkeit, die die Demokraten haben, ist, das Thema weg von Trump zu geben, hin zu Themen, die die Leute wirklich auch politisch interessieren, also Healthcare, Green New Deal, wobei man natürlich darüber streiten kann, wie populär der jetzt nun wirklich ist oder und wie erfolgreich das ist. Aber ich glaube, wenn, dann können die Demokraten nur gewinnen, wenn sie den Wahlkampf inhaltlich führen. Und wenn sie es schaffen, sozusagen Trump den Sauerstoff zu nehmen, in der öffentlichen Debatte.
Das
und ganz kurz, das heißt also mit anderen Worten, ich stimme dir total zu,
ja,
dass sozusagen das moralische Argument ist total richtig, aber strategisch halte ich es für eine Katastrophe.
Also ich glaube, dass es sehr, sehr schwer wird, Trump den Sauerstoff dazu nehmen. Also ich meine, ich bezweifle, dass wenn man Trump nicht probiert zu impeachen, dass er dann plötzlich nicht mehr dass er dann irgendwie Probleme hat, Mittelpunkt der Debatte zu sein. Das wird ihm auch weiterhin sehr gut gelingen. Das gelingt ihm jetzt seit 2016 relativ kontinuierlich und bis auf lustigerweise also ich habe heute mal geguckt, nämlich in dieser Datenbank, weil Trump hat ja jetzt vor ein paar Tagen seine 10.000. Lüge verbreitet und herzlichen Glückwunsch, Mr. President.
Halt. 10.000. Bullshit.
Bullshit hast du ja gesagt, kann durchaus auch stimmen. Das waren explizit die Sachen, die nicht stimmen.
Ja klar,
stimmen.
Natürlich. Aber das ist ja nur Kollateralschaden von Bullshit. Die Lüge ist ja nur der Kollateralschaden des Bullshits.
Und darum habe ich so die Datenbank und wenn ihr jetzt nicht jemand alle 10.000 Lügen zeigt, dann ist das ja alles nur Bullshit. Und dann habe ich halt gegoogelt, ne, Datenbank mit den 10. Und dann die Washington Post hat eine Datenbank, wo du nach Themen suchen kannst, nach Zeit, nach Filtern, nach was weiß ich was. Das ist ja schon Big Data. Das kann man ja gar nicht mehr.
Muss man schon parallel berechnen.
Die Wissenschaft forscht noch dran an einem Computer, der in der Lage ist, Trumps Bullshit auch. Und da konnte man halt auch sehen, wie viel er so gelogen hat, in welchem Zeitraum. Und dann war das halt am Anfang, waren es noch relativ wenige und es sind immer mehr geworden. Außer im Dezember letzten Jahres, als der Government Shutdown war, da hat er relativ wenig gelogen für seine Verhältnisse. Da gab es mal so einen kurzen Lügeneinbruch.
Ui.
Also insofern hatte der Government Shutdown auch sein Gutes.
Ja.
Vor allem auch Weihnachten. Also,
es hat die Debatte versachlicht, ja.
vielleicht war ja sein.
Aber meine These dazu wäre jetzt folgende. Ich glaube, also so, ich bin der grundsätzlichen Überzeugung, dass die New York Times mehr daran schuld ist, dass Trump Präsident geworden ist, als Breitbart. Weil ich glaube tatsächlich, dass die klassischen Medien wirklich mehr oder weniger durch Trumps Art und Weise sozusagen gehackt wird. Also deren Incentives waren so krass getriggert von allem, was Trump gemacht hat, dass sie ihm komplett auf den Leim gegangen sind. Und auch wenn sie das immer skandalisiert haben, also gerade weil sie skandalisiert haben, haben sie ihm wahnsinnig geholfen. Ich glaube aber, und das ist sozusagen so ein bisschen meine kleine Hoffnung, und ich weiß, dass die vielleicht auch angreifbar ist, ja, aber ich glaube und glaube, dass die Medien ein bisschen gelernt haben. Dass sie ein bisschen gelernt haben, dass sie ein bisschen dazu gelernt haben, dass sie nicht mehr auf jeden Scheiß draufspringen, den Trump tweetet, dass sie ihm nicht wieder diesen Gefallen tun. Jedenfalls nicht in dem Ausmaß, wie sie es 2016 getan haben.
Also, das glaube ich nicht, keine Sekunde lang. Ich glaube, dass ein einzelnes Medium durchaus lernen kann. Aber ich glaube, für jedes Medium, also das ist ja für jede Geschichte, die ein Medium richtig hinbekommt, gibt es 10 Medien, die sie falsch hinbekommen. Und ich glaube, das ist einfach, das ist ja ein funktionierender Incentive. Also das ist ja, so das ist das eine, was ich glaube.
Ich glaube, das Publikum hat, das wollte ich auch noch so sagen, also ich glaube, nicht nur die Medien, sondern ich glaube, das Publikum auch. Ich glaube, die sind auch müde.
Genau.
Die Leute sind auch müde, über den neuesten Trump-Skandal zu hören. Ich glaube, auch unsere Hörer haben schon abgeschaltet, weil sie schon nichts mehr, wie wir über Trump reden. Also die Leute sind auch müde, die wollen nicht mehr über Trump reden. Die wollen nicht mehr die neuesten Skandal.
Wir haben jetzt auch gelernt,
deswegen der Incentive ist gar nicht mehr so da.
Genau, da habe ich viel eher die Hoffnung, dass das der Fall ist, dass der Incentive sich abgeschwächt hat, dass die Leute einfach müde. Ich krieg's an mir selber mit. Ja, wir waren beide sehr aktiv auf Twitter und bei mir ist das fast auf null und ich habe jetzt noch einen RSS-Feed, in dem ich noch ein paar Leuten auf Twitter folge. Und
Trump
auf,
und wem noch?
Breitbart, halt das Übliche.
Jordan Peterson.
Jordan Peterson, natürlich. Muss doch mitkriegen, wie seine Fleischdiät vorangeht. Halt eine Handvoll, größtenteils, also dir zum Beispiel, aber halt auch sehr
viel, Jordan, okay.
Sehr vielen aus der amerikanischen Blase. Und da ist es halt auch so ein bisschen so, habe ich jetzt wirklich noch ein Interesse dran, was David Nunes wieder von sich gegeben hat. Und David Nunes ist ein Idiot und er sollte nicht im Kongress sein und es ist, und er macht diese Welt schlechter, aber hier, wie heißt der Typ jetzt hier, dieses Kiddie aus Orange County mit seinem reichen Vati, der jetzt dabei ertappt worden ist, dass er probiert hat, Wohl heißt er.
Habe ich auch gehört, ja.
Der ist jetzt dabei ertappt.
Ich hab's mich wirklich durchgelesen. Ich habe nur so
paar Das ist halt irgendwie so ein sehr dummer Teenager mit viel zu viel Geld. Und der ist halt, hat es damals irgendwie in die Medien geschafft, weil er den ersten Hedgefund, weil er mit 17 schon Hedgefund-Manager war. Ja, er war halt reich und hat halt die reichen Freunde seiner Eltern dazu überredet, ihnen noch Geld zu geben und hat dann damit halt einen Hedgefund gemacht und der ist dann 1-3 pleite gewesen, aber es hat ihm halt natürlich gereicht, um irgendwie so ein bisschen mal ins Fernsehen zu kommen, weil hey, ein 17-jähriger Hedgefund-Manager. Und seitdem hält er sich halt irgendwie für großartig talentiert und er hat jetzt so ein paar Mal, er wollte irgendeine Zeugin präsentieren, die gegen, die beweist, dass Mueller eine Affäre hatte, und hat dann eine Pressekonferenz gemacht und dann ist diese Frau natürlich nicht aufgetaucht, weil es die einfach nicht gibt, aber er hat trotzdem sich die Pressekonferenz gegeben. Und dann haben halt Leute festgestellt, und er hat dann ein Foto gepostet, wo es ihr Gesicht halt, damit sie von den Medien geschützt, ausgeschwärzt war. Und und gepostet, so, und das ist die Zeugin übrigens. Und dann hat jemand anders, und hier ist übrigens ein Foto von vor 4 Wochen, wo er, und du siehst halt, das ist halt so ein, wo er mit ein Selfie mit seiner Freundin postet, und du siehst halt, sind dieselben Haare, ist dieselbe Decke im Hintergrund, ist derselbe Raum.
Hatte also was mit Robert Mueller.
Er hat einfach ein Foto von seiner Freundin genommen, hat ihr Gesicht ausgeschwärzt, hat behauptet, dass es irgendeine Zeugin wäre und so. Also der Typ sollte wirklich jegliche Relevanz verloren haben, aber das sind offensichtlich auch keine Leute, die irgendwann eine Schmerzgrenze haben und dann sagen und dann irgendwann mal halt den Schwanz zwischen die Beine klemmen und sagen, okay, ich sollte das vielleicht nicht mehr machen, sondern der kommt halt immer wieder und jetzt kommt er halt damit durch, dass er on tape dabei erwischt worden ist, wie er irgendwelche Leute probiert zu überreden, doch zu behaupten, dass sie von einem amerikanischen Präsidentschaftskandidaten vergewaltigt worden wären.
Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich stimme dir dazu zu recht, auch für die Meta-Aussage, dass irgendwann Dinge mal Konsequenzen haben müssen. Und ich glaube, solche Sachen, andere Sache, ich habe letztens, hast du diesen Film gesehen? Ich glaube, der lief jetzt in den Kinos.
Avengers?
Nee. über Dick Cheney, ein Spiel.
Weiß. Wollte ich mir mal angucken, habe ich bis heute noch nicht gesehen.
Ja. Der soll sehr gut. Sehr, sehr gut. Schau es dir an. Mhm. Danach ist man auch sehr viel milder gegenüber Trump. Also muss man schon sagen. Also Trump ist ja wirklich, wirklich ein totaler Idiot und so. Aber
er ist wenigstens auch zu doof, Kriege anzufangen.
Und Cheney ist halt alles andere als ein, also Cheney ist in gewisser Hinsicht, in vielerlei Hinsicht ist Cheney der Anti-Trump.
Ja.
Cheney geht nie an die Öffentlichkeit, also versucht nie, ist Öffentlichkeit scheu, ja. Er erzählt keinen Bullshit, er ist sowieso ein sehr schweigsamer Mensch, redet nicht viel, boastet sich nicht irgendwie mit, ja, ist nicht laut, ja. Aber ein wahnsinnig korrupter und wahnsinnig gefährlicher Mensch, das ist. Und das war, also ich meine, ich glaube, er lebt ja noch, aber jedenfalls, also dieser Film bringt das nochmal richtig gut auf den Punkt. Vor allem, also er erzählt wirklich so diese ganze Karriere von Chaney, ne? Also er ist sicher mit dem Rumsfeld, ist er ja schon seit Ewigkeiten befreundet. Ja? Die haben sich sozusagen, also in seiner, am Anfang seiner politischen Karriere hat Chaney sozusagen Rumsfeld kennengelernt und die beiden sind sozusagen gemeinsam durch die Institutionen gegangen, also noch angefangen bei Nixon, ja. Und dann halt bis ins Kabinett dann eben bei George Senior, also George Bush Senior, und dann eben bis ihn dann halt sozusagen der Hallo-Trison von George Bush Senior ihn eben anfragt für seine, als Vice-Präsident für die Kampagne. Und dieser unfassbare Zynismus, aber auch diese kalte, unglaublich kalte Berechnung, die dahinter stand, hinter diesen ganzen Entscheidungen mit Halliburton, mit dem Irakkrieg natürlich und so weiter und so fort. Das hat mich nochmal so im Nachhinein so richtig abgefuckt, weil ich gedacht habe so, fuck, Alter, wie können diese Menschen mit sowas durchkommen, ja? Wie können diese Menschen Tausende, Zehntausende von Leben, Hunderttausende von Leben auslöschen, eine gesamte Region destabilisieren, und da haben wir noch nicht über den Verlust von materiellen Werten geredet, die in die Milliarden gehen. Wie können die die Welt so abfucken? Ich glaube, es gab selten. Also ich glaube, nach Hitler gab es kaum Leute, die die Welt so sehr ins Chaos gestürzt haben wie diese Regierung. Ja. Und wie können die damit durchkommen? Ich habe mich das wirklich gefragt danach. Und ich glaube tatsächlich, dass so Leute wie dass Trump möglich geworden ist, ja, liegt auch mit daran, dass halt solche Leute wie Cheney und Bush und Rumsfeld nie angeklagt worden sind. Dass Obama im Endeffekt zu lasch war, ja, dass der halt einfach gesagt hat, so nein, ich will jetzt hier einfach nur Frieden haben, ich will jetzt einfach nur, ich will jetzt hier meine Amtszeit haben, sollen alles sich alle wieder lieb haben, ja bitte, dass der halt sozusagen nichts unternommen hat, diese Leute zur Rechenschaft zu ziehen, und das gleiche gilt übrigens für die Finanzkrise, dass halt ich glaube, dass die Finanzkrise, da wären mehrere tausend Leute gewesen, die man definitiv hätte in den Knast stecken müssen.
Klar.
Die hätten definitiv in den Knast gehört. Und das gilt auch für die Bush-Regierung. Und ich glaube, dass halt diese totale Konsequenzlosigkeit, institutionelle Konsequenzlosigkeit für die krassesten Taten ever, ja, dass diese Konsequenzlosigkeit zu so einer totalen Egalhaltung geführt haben.
Ja.
Die dann halt, also dann können wir, also dann ist eigentlich auch alles egal, ja. Also dann, das ist sozusagen, dann können wir auch diesen Clown da ins Weiße Haus wählen.
Ja, und das ist ja auch teilweise die Motivation von einigen Leuten, zumindest was sie behaupten, dass ihre Motivation wäre, Trump zu wählen, sozusagen dieses System zu zerstören, weil es so korrupt und kaputt ist auf allen Seiten. Und ich meine, so, wenn man sich in Deutschland jetzt anguckt, wie diese Cum-Ex-Affäre hier überhaupt nicht, also die droht im Augenblick, das Verfahren eingestellt zu werden, weil es verjährt ist.
Ich glaube, es wird sogar jetzt angestellt, ja.
Weil
es keine Chance besteht, das aufzuarbeiten, bevor es verjährt.
Weil sie einfach nicht genug Leute haben.
Ja, genau.
Weil man einfach, was sind.
Was bedeutet das eigentlich, dann nicht genug Leute zu haben, ja? Steuerfahnder bezahlen sich selbst.
Ja.
Steuerfahnder kosten nichts.
Die haben, also es geht bei diesem Cum-Ex, das ist, glaube ich, was, relativ vielen Leuten, es geht nicht darum, dass die Steuerbetrug begangen haben, also dass die Steuern nicht gezahlt haben, die sie hätten zahlen müssen, sondern es geht darum, dass sie aktiv Kohle rausgezogen haben aus dem System. Ja. Sie hatten am Ende 50 Milliarden, das ist einer der größten Betrug.
Es ist Steuerraub. Es ist nicht einfach Steuerbetrug, es ist Steuerraub.
Naja, Raub ist zumindest juristisch gesehen immer mit Gewalt verbunden. Das ist in dem Fall nicht der Fall gewesen. Aber sie haben, es ist einer der größten Betrugsskandale in der Geschichte dieses Landes auf jeden Fall, wenn nicht der Welt. Und er wird möglicherweise, und sie haben weniger Leute dran sitzen, als an diesem, in
Bremen, ja, ja.
In
genau.
Bremen da an dieser Bearbeitung von
Asylanträgen.
Von Asylanträgen, wo sich schon jetzt rausgestellt haben, dass da nichts Schlimmes passiert ist.
Ja, also überhaupt nichts dran ist, ja. Und da sind 13 Leute, arbeiten da seit Monaten dran. Es ist unglaublich.
36, habe ich gehört.
Ach so, okay, ja. Weiß ich jetzt auch gar nicht mehr.
Auf jeden Fall sind es, und an dieser Cum-Ex-Sache arbeiten wohl 20 Leute. Und ja, du solltest da einfach ein paar hundert Leute draufsetzen, die bezahlen sich selber. Das ist, wenn die Milliarde zurückholen, dann haben die sich fürs ganze Leben bezahlt. Und es sind 50 Milliarden, die fehlen. Also es sollte nicht so schwer sein.
Und es sollten fucking nochmal diese Leute in den Knast wandern. Ja. Warum? Ich meine, das ist doch auch überhaupt nicht einzusehen, dass Leute für die kleinsten Verbrechen schlimm bestraft werden und diejenigen, die halt wirklich richtig, richtig auf die Kacke hauen, dass die halt alle immer irgendwie ungeschoren davon kommen. Ich meine, da verliert man doch jedes Gefühl für Gerechtigkeit. Und wenn dieses Gefühl für Gerechtigkeit weg ist, dann nimmt man doch die politischen Institutionen nicht mehr ernst. Und ich sehe da halt wirklich auch einfach so ein moralisches Versagen. Also
mir geht das stark in Bezug auf die EU so.
Ja. Also übrigens auch mit dem Dieselskandal geht es mir so. Also dass da immer noch, okay. Also da müssen auch Leute in den Knast.
Ja, nicht nur, dass da niemand zur Verantwortung geführt würde, sondern was ich bei dem Dieselskandal das Krasse finde, dass es sozusagen, und da setzt sich ja die AfD sehr erfolgreich offensichtlich drauf, dass das halt den Leuten, die dumm waren und diese Autos gekauft haben, in die Schuhe geschoben wird. Deren Autos sind jetzt halt nichts mehr wert. Das ist halt, du hast dir einen Diesel gekauft und hast geglaubt, dass der, nein, wird natürlich nicht der zur Verantwortung gezogen, der den Diesel so scheiße gebaut hat, sondern das ist jetzt im Endeffekt dein Pech, wenn deine Karre plötzlich nichts mehr wert ist, weil du nicht mehr in die Hamburger Innenstadt fahren darfst. Und ja, das ist ein gigantischer Skandal. Und der passiert trotz dieses, also man mit sowas, wenn man sowas vernünftig aufarbeiten würde, könnte man der AfD bei einigen Themen relativ leicht den Wind aus den Segeln nehmen.
Ja.
Und das passiert aber nicht.
Ja.
Und das ist, und das finde ich eben, wie gesagt.
Also, das ist halt, das, ich glaube, das ist halt auch echt so eine Sache, die wir jetzt, glaube ich, echt auch alle so ein bisschen verpasst haben, weil wir so diese Angst vor der AfD hatten, ja, und niemand mochte mehr über korrupte Eliten sprechen, weil die AfD von den korrupten Eliten spricht, ja.
Mhm.
Man darf dann die AfD nicht in den gibt ganz viele Themen von der AfD.
Naja, weil die AfD auch sofort immer kommt und ja dann halt das Thema dann auch dann nochmal so weit dreht, dass du sagst, oh, nee, also so, das wollte ich nicht sagen. Also das ist, ich hab neulich mit meinem Schwiegervater diskutiert. Mein Schwiegervater ist jetzt kein weit davon entfernt, AfD zu sein. Aber ich habe halt gesagt, dass da ging es darum, dass jetzt, als Notre Dame gebrannt hat, hat YouTube parallel dazu irgendwelche Empfehlungen abgegeben für irgendwelche 9/11-Aufklärungsvideos.
Ja, das ich weiß, ja. Das
so, und da war halt so SWR3 Nachrichten und hat dann halt jemand seinen Kommentar abgegeben und die haben das, der hat das dann so dargestellt, als ob YouTube irgendwelche Verschwörungsvideos dazu eingeblendet hat zu diesem 9/11-Zeug. Zu den Notre-Dame-Videos, sondern aber es waren ja so, und das ist halt irgendein Algorithmus gewesen, hat offensichtlich Flammen an hohem Gebäude erkannt und hat dann gedacht, da wird irgendjemand mal wieder irgendein 9/11-Verschwörungsvideo machen, also machen wir ein Aufklärungsvideo dazu. So, dämlich passiert, aber ist jetzt keine Bösartigkeit. Dieser SWR-Bericht war dann so, YouTube muss jetzt mal zur Verantwortung, dass sie hier irgendwelche Verschwörungsvideos dazu packen, was sie nie getan haben. Und dann habe ich dem das gesagt, so, der lebte halt in seiner kleinen Wolke und so, ja, nee, jetzt fängst du ja aber auch schon an so mit Fake News. So, nee, bloß weil ich jetzt mal hier erwähne, dass natürlich auch die Medien ihre Rolle spielen und ihren Anteil drin haben. Und wenn ich mich mit einem Thema auskenne, heißt das nicht, dass ich einfach mit den Armen wedle und die ganze Zeit Fake News brülle und
Lügenpresse.
Und ja, Lügenpresse.
Ja, ja.
Und
ganz ehrlich, die Medien, ich finde die Medien, die werden auch überhaupt gar nicht genug kritisiert, ja. Also vor allem auch, welche Rolle sie spielen beim Hochschreiben der AfD, beim Hochschreiben von Trump, beim Hochschreiben der ganzen rechtspopulistischen Geschichte. Ich glaube, der ganze Brexit wäre, du hättest alle möglichen Sachen aus der Equation nehmen können, inklusive Cambridge Analytica und den ganzen Quatsch, ja. Was du nicht aus der Rechnung nehmen könntest, ist Daily Mail und der Mirror und die Sun und so weiter und so fort und die anderen Murdoch-Blätter. Das sind diejenigen, die halt wirklich über Jahre, Jahrzehnte lang dieses Klima hergestellt haben, in dem der Brexit hat funktionieren können. Also ich glaube wirklich, und deswegen kann ich auch wirklich diese, da bin ich richtig allergisch gegen geworden, gegen diese journalistische Hybris und diese journalistische Selbstgefälligkeit, die jetzt mittlerweile überall unterwegs ist, wo ich mir denke, alter Leute, wo nehmt ihr euch das her? Wo nehmt ihr euch diese Berechtigkeit her? Ihr macht so einen Scheißjob, größtenteils. Es gibt natürlich gute Journalisten, es gibt natürlich wichtigen Journalismus, alles richtig so, aber ganz ehrlich, im Großen und Ganzen, ist das journalistische Feld mehr das Problem als die Lösung.
Ja. Also ich will das jetzt gar nicht mal irgendwie an irgendwelchen einzelnen Journalisten. Ich glaube, das ist mehr so ein Symptom einer Industrie als der einzelnen Person. Also ich halte das und was mir zum Beispiel aufgefallen ist, seitdem wir wieder nach Deutschland zurückgekommen ist, wie unfassbar viele so Werbung auf Facebook ist, so von irgendwelchen Zeit, FAZ, etc. pp. So, ihre Meinung ist uns wichtig. Und dann sollst du an irgendeiner Meinungsumfrage teilnehmen. Und am Ende der Meinungsumfrage stellst du fest, eigentlich wollen sie dir nur ein Abo-Fort andrehen. Also wir sammeln jetzt deine Adresse ein und unten steht drin, übrigens, du schließt jetzt gerade ein Abo an. Und das ist
ein Bier da eigentlich?
Ja.
Geh ich mal kurz eins holen.
Und mach schnell, weil so lange ist die Geschichte nicht. Und dann sitzt er halt und dass halt diese Medien, die sich selber beweihräuchern und sagen, wie wichtig es ist, das Vertrauen ihrer Leser und wie glaubwürdig und Objektivität und weiß der Teufel, was du nicht alles findest. Und dann setzen sich genau diese gleichen Medien hin und machen ihre deren Vertriebskonzept offensichtlich zu weiten Teilen daraus besteht, Leuten hintenrum ein Abo reinzudrehen und entweder bemerken sie es noch rechtzeitig und wie soll ich denn jemandem vertrauen, dass er mir tatsächlich kein Bullshit erzählt, wenn er mir dieses Abo unter Bullshit-Gründen ich kann das noch aufmachen, wenn er meint, das ist auch schon okay. Und das ist auch, das ist auch mit dieser Urheberrechtsreform, die jetzt ja gerade wieder, und da finde ich halt auch, nochmal kurz vorhin, so die EU, ich halte halt die EU für tendenziell was Gutes, aber wie sie in der aktuellen Praxis gerade ausgeführt wird, wie sie zu so einer reinen Lobby und Politik im schlimmsten Sinne geworden ist, nämlich Besitzstandswahrung für die gerade was haben. Und nichts anderes ist die aktuelle Urheberrechtsreform, reine Besitzstandswahrung für die im Augenblick die Macht haben, die sollen auch weiterhin die Macht haben. Das ist halt dieses, was ich halt jetzt sowas finde, dass jetzt mal wieder so eine Gesetzesinitiative kommen, dass irgendwelche veganen Alternativprodukte nicht mehr Burger oder Wurst oder weiß der Teufel was heißen dürfen, sondern irgendwelche Alternativ. Das ist reine Besitzstandswahrung für irgendwen. Das hat keinen anderen Zweck als irgendeine Lobby, die halt Angst hat, dass sie weniger Fleisch verkauft, den halt irgendwas in den Rachen zu schieben. Das hast du mit der Autoindustrie natürlich ganz massiv, die sich ihre Gesetze zurechtschreiben darf. Und wenn ich der EU nicht, wenn ich das, diese europäische Idee nicht für was ganz Großartiges halten würde, würde ich auch sagen, ja, schafft die scheiß EU ab. Und wenn man dem Ganzen nicht so positiv gegenübersteht, dem europäischen Gedanke, wie soll man diese Person denn von der EU überzeugen?
Ja.
Es ist, also ich mir fallen auch keine Argumente ein.
Also nur weil die Rechten gegen euch sind, liebe Eliten, seid ihr nicht aus dem Schneider, sondern ihr müsst weg. Also ich ganz ehrlich, also die müssen weg und dann können wir wieder vernünftig Politik machen.
Und ich glaube, dass diese aktuelle Urheberrechtsreform, die war halt im Wesentlichen ein großes, also früher hatten die Verlage halt die Druckmaschinen und darum hatten sie halt automatisch den Daumen auf den Gewinn und konnten sich halt von den Nachrichten, konnten halt dafür sorgen, dass die Nachrichten nicht zu viele werden und dass sie halt, dass sie ihren Preis behalten. Und jetzt, wo das nicht mehr funktioniert und sie keinen anderen Hebel in die Tür kriegen, probieren sie es sich halt ins Gesetz schreiben zu lassen. Und nichts anderes ist das. Das ist halt, es geht nicht darum, irgendwie die Medienfreiheit zu erhalten oder die Urheber zu, um die Urheber geht es ja sowieso nicht, sondern es geht einzig und allein darum, die aktuellen Strukturen mit den Verlagen, wie sie existieren, aufrechtzuerhalten. Weil das, ich glaube, das ist nämlich für diese Verlage ein echtes Problem, dass Leute unabhängig werden. Dass es solche Sachen gibt, wie meinetwegen jetzt Übermedien, die halt so, oder halt so kleine, oder halt auf YouTube irgendwelche Seiten, irgendwelche Sachen, die dann unabhängig von den Verlagen. Das heißt jetzt nicht, dass sie unabhängig automatisch besser sind oder objektiver oder weiß der Teufel was, aber einfach unabhängig von den existierenden Verlagsstrukturen, ihr Geld verdienen können und ihre Nachrichten zu verbreiten. Und das ist, natürlich sehen das die Verlage als Bedrohung. Und ja, also das ist, ja, diese Eliten müssen unabhängig davon eigentlich weg. Und das ist echt eine Schande, dass ich...
Sie müssen auch weg, um gegen rechts vorzugehen. Das sind nicht unsere Alliierten.
Nein, überhaupt
nicht. Im Kampf gegen rechts, sondern sie sind ein Grund dafür, warum die Rechten so stark sind.
Weil, und es ist eine Frage, wann hat sich die Linke das eigentlich aus der Hand nehmen lassen?
Ja, das ist echt die Frage. Also, und da muss man dann auch wieder sagen, ich habe da gerade erst wieder drüber nachgedacht, man muss Trump in gewisser Hinsicht auch ein bisschen dankbar sein. Weil.
Bin ich nicht, aber egal.
Trump hat gezeigt, dass er hat in gewisser Hinsicht etwas durchbrochen. Er hat halt ganz, ganz viele Erwartungen durchbrochen, ne? Also meistens im Negativen. Aber er hat plötzlich auch Denkblockaden aufgebrochen. Weil ganz, ganz viele Sachen, die halt bisher undenkbar waren, plötzlich denkbar wurden. Mhm. Und damit, ich glaube, wie heißt die Anastasia Cortez?
Anastasia?
Nein, Anastasia nicht.
Ah ja, ich bekomme Alexandra.
Alexandra, was war der Mittelname?
Ortiz?
Ortega Cortez irgendwie.
Ja.
Ja. Jedenfalls, die wäre nicht möglich, die wäre einfach nicht möglich ohne Trump. Die hätte es ohne Trump nicht gegeben. Also sie hätte es auch gegeben, aber dann wäre sie wahrscheinlich weiterhin Barkeeperin gewesen. Mhm. Und die und auch mit ihren radikalen Ideen. Trump hat aufgebrochen, dass der Zustand, in dem die Welt ist und in die Strukturen sind, in dem die Institutionen sind und so weiter und so fort, dass dieser Zustand dass der nicht in Stein gemeißelt ist, sondern dass der angreifbar ist, dass der umwälzbar ist. Und er hat auf jeden Fall auch einen Weckruf gemacht, dass wenn wir diese Strukturen nicht umstürzen, dann werden es die Rechten tun.
Ja, das auf jeden Fall.
Genau. Und insofern, ich glaube, Trump hat definitiv Funken gesprüht, die weit über, sag ich mal, den Rechtspopulismus hinausgehen, sondern halt insgesamt, also man muss schon sagen, er hat sozusagen Bewegung in die Debatte gebracht. Er hat wirklich Dinge aufgebrochen.
Er hat gezeigt, was noch geht.
Genau, das, was geht, ja. Er hat halt alles in die falsche Richtung verschoben, ja. Aber es hat alte rostige Scharniere plötzlich wieder beweglich gemacht. Mhm. Ja. Und auf einmal können jetzt wieder neue Dinge gedacht werden, neue Gesetze, neue Konzepte für Gesellschaft gedacht werden, vorbei an den existierenden Strukturen. Und ich glaube, das ist genau das, was jetzt gemacht werden muss. Und ich glaube, das ist, und das passiert jetzt auch. Es ist erst in den Kinderschuhen, aber ich glaube, da passiert jetzt eine Menge.
Was ich mich frage, ob diese Strukturen überhaupt noch in der Lage dazu sind, das zuzulassen, dass da mehr gedacht wird. Also
dann kriegen die halt auf die Fresse, wenn sie es nicht tun.
Dann brechen sie vielleicht einfach in sich zusammen.
Ja, oder sie werden halt ausgehöhlt. Das passiert ja auch ganz viel mit so Institutionen.
Also ich bin mir halt nicht sicher, ob dieses also was wir vorhin hatten, ja kurz, was wir bei der Pizza saßen, hier dieser Strache, dieser Strache, dieser österreichische, der Präsident, der jetzt davon spricht, dass die Regierung ja die Bevölkerung austauschen wollte durch Asylanten oder Immigranten oder sowas, der diese bizarre Verschwörungstheorie mitverbreitet. Wie es die Rechte geschafft hat, gelernt hat, gleichzeitig in der Regierung zu sein und trotzdem die Regierung für alles verantwortlich zu machen, das finde ich echt beeindruckend. Das ist ja auch Trumps unfassbare Stärke, immer noch so tun, als ob er in einer Opposition wäre und dass die Regierung bekämpfen würde.
Den Deep State.
Ja, aber in dem Fall hier, Strache probiert das ja nicht mal mehr. Der ist ja wirklich einfach nur noch, ja, die Regierung ist doch schuld. Ja, du bist Regierung. Die Regierung ist doch schuld.
Ich weiß gar nicht, ob der Präsident in Österreich mit zur
Regierung gehört. Naja, die FPÖ ist trotzdem mit einer Regierung.
Ja, das stimmt, ja.
Also, wahrscheinlich hat er jetzt auch nicht exakt so gesagt, weiß der Teufel was. Aber, irgendwas klingelt hier gerade. Ich mache hier mal kurz. Ich habe vergessen, Flugmodus zu aktivieren. Das mache ich jetzt mal. Wo war ich jetzt gerade stehen geblieben? Ja, ich frage mich, ob diese Strukturen überhaupt noch in der Lage dazu sind. Ich habe das Gefühl, ich habe eine Menge. Ich habe jetzt gerade wieder einen neuen Job angefangen und ich habe neulich mit jemandem mit Freunden darüber geredet und ich habe halt so, also es war so, bei Facebook hat man, das war direkt im Onboarding, hat man beigebracht bekommen. Also es war, hey, wenn ihr in einem Meeting sitzt und ihr stellt fest, dass dieses Meeting schwachsinnig ist, dann geht aus dem Meeting raus. Also wenn das nichts für euch ist, das heißt nichts für die anderen, aber wenn ihr feststellt, dieses Meeting ist für mich überflüssig, dann geht einfach raus. Seid leise dabei, macht keinen Aufstand, leise rausgehen, hinter euch zumachen, macht irgendwas Sinnvolleres. Egal was. Und als ich jetzt in meiner aktuellen, wo ich jetzt gerade bin, im Onboarding war, habe ich dann auch, sag mal, vorher war das so, wie ist denn das hier bei euch? Ist das okay, wenn ich da rausgehe? Ja, klar, ist das okay.
Und ich muss mir gerade so vorstellen, irgendwie, so das große Meeting bei Facebook. Wie machen wir Facebook sicher? Und dann alle gehen raus. So. Nee, das ist irgendwie nichts für mich.
Nee, es ist einfach die Lebenserfahrung, dass man halt öfters mal in irgendwelchen Meetings, dass Leute halt sich wichtig machen oder halt nicht wissen, wer genau muss jetzt an diesem Meeting beteiligt werden oder für wen ist das relevant. Das ist ja nicht mal irgendwie so, sondern es ist ja einfach, man sitzt, im Endeffekt führt es einfach dazu, dass man deutlich, von vornherein deutlich seltener in irgendwelchen unwichtigen
Meetings. Niemand will in einem Meeting sitzen.
Und das finde ich das irre, dass ich habe das nämlich irgendwelchen Freunden erzählt und habe gesagt, na, dann gehe ich halt aus den Meetings raus. Und weißt du, gehst du aus Meetings raus? Und das war so ein Gesichtsausdruck von einerseits Angst vor mir, andererseits dieser Held. Und niemand mag Meetings. Niemand mag irgendwelche Meetings. Niemand kann mir sagen, also ich habe bisher noch, also es mag irgendwo theoretisch da draußen Meetings geben, die sinnvoll sind. Aber die meisten Meetings sind rein von der Organisationsstruktur her schon so, dass sie überhaupt nicht funktionieren, dass sowieso nur drei Leute die ganze Zeit überreden und die Leute nur das erzählen, was sie sowieso schon erzählt haben und nichts davon relevant ist, man auch ungefähr 20 Minuten eigentlich innerlich weggedöst ist und man die Zeit sich hätte auch sparen können. Aber trotzdem existieren sie. Und wir tun ja immer so, als ob Firmen, als ob der Kapitalismus, der organisiert immer brutal und alles und macht alles Überflüssige weg und Effizienz und sowas. Und dann hast du Leute, und ich kenne sehr viele davon, die mindestens die Hälfte ihres Arbeitstages in erklärtermaßen, und sie sind die Ersten, die das bestätigen würden, sinnlosen Meetings sitzen, die für die Leute furchtbar sind und aber auch für die Firmen furchtbar sind eigentlich. Aber trotzdem finden sie statt. Und das hat mich dazu gebracht, dass so ein bisschen, Firmen sind in allererster Linie soziale Strukturen, die möglicherweise manchmal nebenbei noch ein bisschen Geld verdienen, wenn es gut läuft. Wenn es schlecht läuft, dann verdienen sie kein Geld, dann gehen sie irgendwann mal pleite, und wenn es gut läuft, dann verdienen sie Geld. Und das ist natürlich auch was, das kriege ich bei Facebook habe ich das jetzt nicht mehr gekriegt, aber das kriege ich jetzt schon so ein bisschen mit, dass wenn man nicht in Meetings dabei ist, dann hat man also es ist oft wichtiger, in einem Meeting zu sein, als tatsächlich zu arbeiten.
Das ist so eine Legitimation, ja.
Das ist halt, und wenn du was gearbeitet hast, aber du bist nicht in einem Meeting, um darüber zu erzählen, dann hat die Arbeit eigentlich auch gar nicht stattgefunden. Und dann wird jemand anders erzählen, dass er deine Arbeit gemacht hätte, weil du kannst ja nicht korrigieren. Dass er, so.
Gerade in einem Podcast gehört, dass den Ausdruck ich glaube, hieß es Working Lab oder Lab Working oder sowas.
Lab?
Ja, also irgendwie dieses Online Roleplaying.
Ach so, Lab, okay.
Also dass man halt sozusagen also sozusagen online so tut, also so das also so eine Performance macht sozusagen eine Work Performance, ja. Also dass man
wie viele Leute es gibt, die nachts um drei noch eine Mail rausschicken, einfach nur nachts um drei noch eine Mail rauszuschicken, um zu beweisen, dass sie jetzt noch arbeiten. Also das ist jede Wette. Es gibt Leute, die gehen abends um sechs nach Hause und bereiten noch eine Mail vor und dann brauchen sie nur noch auf Senden zu klicken und um den Eindruck zu erwecken, dass sie dann spät abends noch arbeiten würden, weil es ja wichtig ist, dass man spät abends noch arbeitet.
Ja, ja, klar. Also ich finde es so schrecklich. Also ich bin ja Gott sei Dank komplett verzogen, was angeht, weil ich lange schon nicht mehr.
Irgendwie steckt man dann doch in den gleichen Strukturen drin auf so einer.
Also das Problem ist, ich arbeite mich halb tot gerade, aber ich muss zumindest nicht busy wirken, ja, also es gibt niemanden, der irgendwie mich blöd anschaut, wenn ich morgen mich in die, oder morgen ist ein blöder
ja,
weil es morgen sowieso frei ist, aber niemand zwingt mich zur Arbeit zu
kommen, ja.
Ich brauche mein Gesicht nirgendwo hinhalten, ich muss niemandem beweisen oder irgendwie Rechenschaft schuldig, dass ich irgendetwas gemacht habe. Ich habe Deadlines, da muss ich halt irgendwie, da muss ich halt meine Texte abgeben, da muss ich halt irgendwie meinen Vortrag vorbereitet haben, mein Seminar vorbereitet haben, mein Projekt abgeschlossen haben. I'll give you that, ja, aber ansonsten, ich muss viel arbeiten, aber ich muss niemandem vorspielen zu arbeiten.
Ja, das muss ich zum Glück auch nicht. Und ich bin in der relativ privilegierten Lage, dass, falls ich mal in die Situation komme, das zu müssen, dass ich dann einfach wahrscheinlich sagen könnte, hoffentlich sagen könnte, fuck you. Also das ist was ich auch nicht mehr vorhabe und nicht mehr machen werde. Aber es ist erschreckend, wie weit das dennoch verbreitet ist und wie allgegenwärtig das ist. Und ich glaube, das sind dann Strukturen. Ich habe einen sehr spannenden Artikel gelesen über die Bullshit Company. Ich weiß nicht, ich suche jetzt mal wieder raus, wie der heißt. Der hieß nicht Bullshit Company, sondern der hieß The Purpose Free Organization. Bisschen freundlicher benannt. Und das ist, so arbeitest du in einer Firma, die, die einen Purpose hat oder die keinen Purpose hat. Also,
also sozusagen diese Idee des Bullshit-Jobs von David Graeber auf eine Firma, auf Firmenebene bezogen.
Ja, ein bisschen. Also am Ende des Posting geht's dann noch ein bisschen weiter. Aber in erster Linie tatsächlich auf Firmen. So, wie kriege ich Hello Employee, du bist in einer Firma. Stelle fest, ob du hier agieren musst, um voranzukommen. Und es gibt halt Firmen, die sind halt, und er meinte, das sind im Wesentlichen zwei Firmen, nämlich zum einen, also wächst die Firma oder wächst sie nicht? Also ist da noch Markt zum Raum zum Wachsen? Das ist erstmal die erste Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung, die ihm ganz wichtig ist, ist das Motto der Firma. Nämlich, was ist das Motto der Firma? Und das finde ich schon mal sehr lustig, weil deutsche Firmen haben keine Motto. Und für ihn ist halt, dass ein vernünftiges Motto da ist, ist quasi essentiell. Weil ein Motto sagt im Zweifelsfall eine Menge darüber aus, weil das ist halt das, wo sich jeder Mitarbeiter jeden Tag dran langhangeln kann.
Und dran orientiert.
Und dran orientieren, so ist das, was ich gerade mache, das richtige Ziel. Und wo man auch anderen mit argumentieren gegenüber kann, so ist das.
Was ist der Zweck? Was ist die Relevanz? Was ist?
Genau, also du kannst auch deinem Vorgesetzten in irgendeinem Q&A kannst du sagen so, aber hey, wie passt das ins Motto?
Ich habe die
oder ich habe hier folgenden Vorschlag.
Das Wissen der Welt wieder mehr organisiert, ja? Oder ich habe wieder mich schnell bewegt und wieder viele Dinge kaputt gemacht.
Genau. Also bei Facebook war halt das ich weiß ehrlich gesagt gar nicht das aktuelle Motto, weil das hat sich irgendwann mal geändert, als ich in der Firma war. Relativ
genau. Ja, da
wusste ich nicht. Vorher war es halt Make the World More Open and Connected. Und dann konnte man halt alles irgendwie auf so eine Art, und natürlich ist das super schwammig und natürlich wird das nach unten hin, also sitzt nicht, bloß weil der irgendwo am Eingang sitzt und da kann er nicht, wie mache ich denn eigentlich World More Open and Connected, aber irgendwie muss es doch so ein bisschen auf dieses Konto theoretisch einzahlen. Und das sind die beiden Bedingungen, die er sagt, die eine Company haben muss, um Purpose zu haben. Ein klar erklärtes Ziel, also Motto, und Wachstumsmöglichkeiten, weil in dem Moment, in dem eine Firma nicht mehr wächst, ist das Ziel hinfällig. Also wenn du feststellst, ja, ich bin halt nur, ich habe halt 100.000 Kunden und nicht 2 Milliarden, wie ich eigentlich haben müsste, oder ich habe halt 10 Kunden, wie ich eigentlich haben müsste, und da auch nicht nach oben hin nicht mehr viel zu machen ist, bist du halt, dann ist das Motto, das du irgendwann mal erklärt hast, wir wollen die Welt besser machen.
Ja, diesen Mission, ne?
Dann ist diese Mission hinfällig.
Ja, genau.
Mission, genau, das war das Wort, das war nicht Motto, sondern Mission. Dann ist diese Mission hinfällig und dann fängst du nämlich an, dann fangen die Leute nämlich an, sich gegenseitig auszustechen. Dann geht es nämlich darum, dann, wenn die Firma nach außen hin nicht mehr wächst und du innerhalb der Firma nicht mehr Karriere machen kannst, weil sie einfach von sich aus größer wird, das dann musst du, wenn das so Nullsummenspiel ist, dann musst du halt irgendeiner anderen Krähe das Auge aushacken. Und das führt dazu, dass produktive Arbeit bestraft wird. Weil in dem Moment, in dem du dich heraustust, dadurch, dass du produktive Arbeit machst, wissen 5 Konkurrenten, den muss ich wegkriegen, weil ansonsten kann ich keine Karriere innerhalb dieser Firma machen. Ansonsten wird der mein Chef. Und das ist sehr deprimierend, weil die allermeisten Menschen arbeiten in Arbeitsumfeldern, wo halt kein großes Wachstum mehr da ist. Es gibt halt immer nur sehr, sehr wenige Branchen, wo halt gerade wirklich gewachsen wird, wo halt irgendwas vor sich hin wächst oder eine massive Entwicklung ist. Die allermeisten Firmen sind halt in einem Bereich, wo, ja, wir sind jetzt halt hier und wir bleiben hier und das war's halt im Wesentlichen auch. Und wenn du in einer staatlichen Firma arbeitest, dann bist du es automatisch, weil alle Gewinne, alles, was du erwirtschaftest, geht automatisch wieder in den Haushalt zurück. Also es ist nicht als Bonus irgendwie ausgezahlt oder sowas, oder jedenfalls nur in einem sehr kleinen Maße. Wenn du in einer Aktiengesellschaft arbeitest, die halt nicht mehr wachsen
dafür
will.
Dafür ist deine Karriere aber auch relativ vorhersehbar, ne, weil du halt.
Solange du dich an diese Spielregeln hältst.
Genau, aber im Endeffekt brauchst du nur nichts wahnsinnig Schlimmes falsch machen.
Egal,
du,
exakt.
Du wächst dann sozusagen immer in deiner Gehaltsstufe.
Solange du nicht wahnsinnig Schlimmes falsch machst, aber auch nicht übertreibst mit dem Richtigmachen.
Nee, also da kann dich, glaube ich, nicht so schnell jemand rauskriegen, wenn du zum Beispiel jetzt so als Beamter oder sowas.
Du würdest einfach nicht mehr befördert werden. Das heißt nicht automatisch.
Doch, du wirst automatisch befördert. Das musst du sozusagen immer nur Gründe geben, warum man dich nicht befördert.
Also. Nee, also ich habe eine Verwandte, die beamtet ist und dazu neigte, auf ein paar Zehen zu treten. Und wie ich finde, ich kenne jetzt nur ihre Sichtweise, aber auf eine sehr angemessene
Art. Ja, okay, dann wird sie halt versetzt in eine Abteilung.
Da gibt es schon Mittel und Wege, um dir klarzumachen, dass du gerade
ja,
was gemacht hast.
Das stimmt schon, klar.
Also es waren.
Die sind dann einfach anders, ja. Klar.
Also bei ihr war das dann wirklich, ich werde jetzt keine Namen nennen, aber war das wirklich dann Dienstausschlussverfahren und bla 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 und Beamtenstatus entziehen und sowas. Ja, also wegen so out of nowhere. Also wirklich so ohne dass irgendwas Schlimmes vorgefallen wäre.
Es gibt ja sowas wie Disziplinarverfahren, das ist dann, glaube ich, immer so ein.
Genau. Ich weiß nicht, was es genau war, aber es war schlimm und war sehr stressig für diese Person und bla. Und gerade in Deutschland haben wir sehr, sehr viele so diese berühmten mittelständischen Firmen, die halt noch Inhaber geführt sind. Wo halt automatisch klar ist, wer der nächste Firmenchef wird. Nämlich der, der die meiste DNA-Überschneidung mit dem aktuellen Firmenchef hat.
Ja, der Sohnemann.
Der, genau. Und wo halt, ja, stimmt, das ist hinreichend viele X-Chromosomen. Hinreichend wenige X-Chromosomen muss er noch haben. Das ist das zweite wichtige Merkmal. Und damit ist von vornherein klar, du fängst in dieser Firma an und ist absolut klar, was du machen musst, um in dieser Karriere irgendwann mal, in dieser Firma irgendwann mal Karriere zu machen. Du musst dem, der mit die möglichst große DNA-Überschneidung hat, möglichst gut in den Arsch kriechen. Und alles andere ist weitgehend irrelevant. Und das ist natürlich dann so, dieser ganze Artikel geht dann natürlich, und das lässt sich auch auf Gesellschaften übertragen. Und so stellt er zum Beispiel die Theorie auf, dass die ganzen Krankheitswellen, diese ganzen, die regelmäßig mal irgendwie die Pest oder sowas halb Europa ausgerottet hat, halt unfassbar gut waren, um ein innovatives Umfeld zu schaffen, weil halt regelmäßig hinreichend viele Leute einfach aus der Hierarchie rausgefallen sind durch Tod. Aber die Ressourcen im Großen und Ganzen geschont wurden, weil halt die Häuser blieben ja noch stehen und die Tiere haben ja überlebt und das Ganze drumherum hat ja noch weiterhin existiert, sodass du Karriere machen konntest, ohne jemand anders ausschalten zu müssen, weil das hat halt die Krankheit für dich schon getan. Und dadurch, dass halt regelmäßig mal 10% der Bevölkerung verschwunden sind, aus allen Hierarchieebenen heraus, ist auch genug Raum nach oben, um sich zu entwickeln gewesen.
Wir brauchen also sozusagen eine neue Pest für die soziale Mobilität, ja?
Wir brauchen eine neue Pest, so, und das wahrscheinlich dann auch.
Nee, aber das ist ja ganz witzig, also es gab mal eine Studie, also ich glaube, es war ein konservativer Autor, der hat ein Buch darüber geschrieben, ich weiß nicht mehr, wer das war und so weiter und so fort,
ja.
Aber der hat den Punkt gemacht, dass über soziale Ungleichheit, ne, dass im Endeffekt, und er hat das glaube ich auch ganz, er hat das irgendwie auch mit Daten belegt, dass im Endeffekt in der Geschichte nur zwei sozusagen zwei wesentliche Faktoren zu einer wesentlichen Umverteilung in der Gesellschaft von Ressourcen beitragen. Das eine ist Krieg, das andere sind Naturkatastrophen.
Mhm.
Wobei er halt solche Sachen wie Piste und sowas als Naturkatastrophe mit einer. Das heißt also mit anderen Worten, das sind die eigentlichen Mobilitätsfaktoren sozusagen einer Gesellschaft. Und egal wie du eine Gesellschaft strukturierst und egal wie du sie aufbaust, ob Kapitalismus oder irgendein anderes System, ja, sozusagen die Ungleichheit wird halt tendenziell immer größer, sozusagen, solange halt nichts Schlimmes passiert.
Genau.
Und nur die Katastrophe, ja, sei es im Krieg oder sei es Naturkatastrophe, ist halt sozusagen der große Leveler, ja, der halt dann wirklich sozusagen nicht alles komplett, aber halt eine ganze Menge einfach
genug
wieder, sozusagen,
wieder ins Wackeln bringt.
Genau, und wieder sozusagen auf eine Ebene runterbricht.
Genau, und wir leben in den längsten friedlichen Zeiten, die Europa jemals gesehen hat. Und dementsprechend viel ist auch, glaube ich, festgefahren. Und ich weiß nicht, ob eine Gesellschaft dann irgendwann in der Lage ist, da. Ich hoffe es natürlich, also es ist jetzt nicht so, was ich mir wünsche, aber meine Befürchtung ist schon ein bisschen, dass es vielleicht irgendwann mal die einzige Chance ist, um da rauszukommen, halt über eine Form von Katastrophe, über einen Massenexodus ist. Und
gut, dass es den Klimawandel gibt.
Gut, dass es den Klimawandel gibt. Darauf hat die Linke ja nur gewartet, dass alle endlich wegsterben. Also
es gibt Hoffnung, den Klimawandel
post. Ding. Juhu.
Aua.
Ja, also das ist, also ich
ja, ihr glaubt, wir sind zynisch, ne? Aber ich meine, die Welt ist zynisch. So ist das.
Ja, wenn man alt wird, wird man zynisch.
Das ist
leider. Nee, also ich sag jetzt nicht, dass ich das irgendwie möchte oder ich bin mir nicht mal sicher, ob's. Aber ja, die Befürchtung ist schon da, dass es so da ist. Und ja.
Wollen wir das letzte Thema anschneiden?
Haben wir noch ein letztes Thema?
Ja, Colin, lass uns noch mal ganz kurz über den Avengers-Film reden. Keine Sorge, Leute, keine Sorge, hier wird nicht gespoilert. Ich habe den neuen Avenger noch nicht gesehen. Ich muss leider auf den Avenger warten, weil ich eine neue Freundin habe, mit der ich gemeinsam
Freundin im Schlag.
Genau, mit der ich auch gemeinsam sozusagen die letzten zwei Marvel-Movies gesehen habe. Einerseits Captain Marvel und den
ach so,
Infinity
ihr habt,
War.
Ach so, ihr habt auch schon eine Avenger.
Genau.
Historie.
Wir haben eine gemeinsame Avenger-Historie.
Ich hatte so ein bisschen die Befürchtung.
Also eine Marvel-Historie. Ja, okay. Sie war auch nicht so wahnsinnig tief drin in den Sachen und ich musste ihr noch das für das gesamte Narrativ so zumindest die wesentlichen Eckdaten in Form von Filmen zeigen, ne? Also den ersten ersten Captain America Film.
Oh Gott.
Der musste natürlich sein, weil das war so ein bisschen der Gründungs.
Also wenn sie das alles über sich ergehen lässt,
den
nur
ersten, um den ersten den ersten Avengers Film natürlich, klar. Ich habe dann Age of Ultron haben wir angefangen, aber ich habe mir dann gedacht, ach, das brauchen wir eigentlich gar nicht. So, Age of Ultron muss man eigentlich gar nicht gesehen haben, ja. Also jedenfalls nicht für die aktuelle Zeit. Natürlich die Infinity Wars muss man natürlich, das ist die ultimative Vorbereitung jetzt für den Endgame-Film, der aktuelle, der jetzt gerade in den Kinos läuft. Und in Captain Marvel haben wir zusammen im Kino gesehen, ne? Und das heißt mit anderen Worten, sie ist jetzt auch gut gerüstet. Aber sie ist halt gerade noch in Portugal, deswegen. Aber sie kommt am Mittwoch und dann können wir hoffentlich vielleicht am Wochenende.
Und ihr wisst schon, was er macht.
Am Wochenende dann hoffentlich auch. Können wir dann gemeinsam.
Ach ja, wir werden auch älter. Aber ich habe ja. Du hast mir das neulich auf einer Party erzählt, dass du jetzt Endgame nicht gucken kannst. Und ich dachte, Endgame, ja, yeah, whatever. Ich dachte, es wäre irgendeine Serie, von der ich mal wieder nicht gehört habe oder sowas. Ich stecke überhaupt nicht mehr drin. Ich gucke Modern Family, ich gucke Stephen Colbert und wir gucken noch hier Big Bang Theory. Und Big Bang Theory ist bald zu Ende. Und dann haben wir nur noch eine Serie, die wir gucken. Und Modern Family ist eigentlich auch nur noch aus Gewohnheit. Und dann dachte ich halt, ja, Endgame, irgendwie guck doch was. Und dann habe ich... Wie gesagt, ich lese ja im RSS-Feed von dir, lese ich ja deine Tweets, und dann war da irgendwie so, wer ist deine Vaterfigur oder irgendwie sowas per Avengers?
Ah, das war ein toller Thread, ja. Da hat jemand tatsächlich die ganzen Avenger, also auch die ganzen Charaktere aus diesen neueren Filmen, die ja eigentlich ja keine im engeren Sinne Avengers sind, aber halt irgendwie sozusagen aus dem Marvel-Universum, also hat das gesamte Marvel-Universum danach abgeklopft, wer eine gute Vaterfigur ist. Und das fand ich super schön, weil er halt diese ganzen Charaktere dabei natürlich irgendwie so durchanalysiert hat
und ich habe halt diesen Tweet gelesen, blablabla, wer ist die beste bei Avengers Hashtag Endgame. Und das war das erste Mal, dass es bei mir so Klick machte, dass ich so, Endgame hat was mit diesem Marvel-Universum zu tun. Avengers, wie wird das ausgesprochen?
Avengers.
Und ich habe halt das einzige Mal, also ich kenne Iron Man, die habe ich gesehen und fandst du damals, glaube ich, auch die ersten Teile ganz gut, den letzten Teil so, naja. Und das letzte war, glaube ich, das war Infinity Wars. Und jetzt werde ich hier ein bisschen rumspoilern, falls ihr den noch nicht gesehen habt, dann
das kann man schon spoilern. Ich finde so nach so Monaten, mehreren Monaten kann man schon mal.
Den habe ich gesehen, in Anführungsstrichen, und zwar als wir aus den USA zurückgekommen sind, sind wir über Puerto Rico geflogen mit irgendeiner Condor-Urlaubsmaschine und irgendein Typ sitzt halt schräg gegenüber und guckt halt diesen Film oder guckt ihn nicht, sondern er läuft einfach nur und ich kann die Augen nicht zumachen und krieg halt die ganze Zeit diesen Lichtschein ins Gesicht, obwohl der schon irgendwie es geschafft hat einzupennen und ich habe die ganze Zeit überlegt, gehe ich da jetzt rüber und drücke mal laut den Fernseher aus oder sowas und ich habe so, weißt du, so dieses kann das nicht einfach weg sollen. Und dann gucke ich halt so mit einem halben Auge ohne Ton diesen Film und er besteht halt im Wesentlichen daraus, dass Leute entweder kämpfen, also sie nehmen den Arm und machen Wusch und der Hammer und haben irgendeinen riesen Hammer in der Hand, der irgendwie 8000 Kilometer weit fliegt oder
das
irgendwie
ist,
so.
Das ist Tor.
Ja, wer auch immer. Also es machen ja alle so komplett übertriebene Kampfbewegungen, haben eigentlich kampftechnisch gar nicht so irre viel drauf. Also jetzt nicht irgendwie Jackie Chan oder sowas, den man ja irgendwie noch so ein bisschen.
Max, ich möchte dich mal sehen, ja?
Ja, ja.
Wie du gegen Talos kämpfst.
Exakt,
ja?
So würde das aussehen wie bei dem. So, und dann halt mit diesem Slash. Oder, also entweder hast du diese Kampfszenen oder du hast Dialogszenen in CGI. Und diese Dialogszenen sind halt Schnitt, Gegenschnitt, also anderes Gesicht, blablabla. Du hast nicht null Dynamik drin. Das ist nicht irgendwie, dass die, also wenn es hochkommt, dann laufen die dabei noch ein bisschen. Aber so wie in einem normalen Film, wo die wenigstens irgendwie mal im Auto sitzen und sich dabei unterhalten, damit du wenigstens im Hintergrund ein bisschen Landschaft hast. Nee, wir haben hier diese gigantische CGI-Maschine, aber wir zeigen jetzt im Wesentlichen zwei Hackfressen, die miteinander reden. So, das war so jetzt. Und dann fangen irgendwann mal alle an, zu Staub zu zerfallen. Und die restliche halbe Stunde ist Befehl. Und ich kann mir vorstellen,
jetzt hast du aber wirklich gespoilert. Aber ja.
Genau, wenn man anfängt, wenn man irgendwie mit diesen Personen sich identifiziert, dann mag das ja irgendwie noch so, oh, der auch und der auch und der auch. Aber für mich war das
so schlimm.
Typ macht irgendwas, Typ guckt erschreckt, Typ zerfällt zu Staub. Anderer Typ, Schnitt. Anderer Typ macht irgendwas, anderer Typ guckt erschreckt. Typ zerfällt zu Staub. Alle zerfallen so zu Staub. Ja, okay, wie gar nicht. Sie zerfallen alle zu Staub. Und das ist so meine gesamte. Und es war wirklich, ich hab in dieser tendenziell aggressiven Grundstimmung diesen Film nicht geguckt. So ähnlich. Ich glaube, da könnte man eine Filmkritik draus machen. So ähnlich habe ich auch das erste Mal so Martian gesehen. Im Flugzeug so. Weißt du, so auf einem anderen Bildschirm. Wobei, den fand ich wenigstens dann doch noch ganz unterhaltsam und habe mir dann später nochmal angeguckt. Aber
Infinity War ist sehr viel besser als The Martian.
Ich nicht. Ich also, nicht.
Du kannst es nicht beurteilen, weil du hast halt wirklich nur mit einem halben Auge ein Viertel des Films, ja, ohne Ton.
Und ich wette, die Dialoge werden total viel Tiefgang gehabt haben und das und diese ganze CGI-Blab so, total. Und
nein, ich meine, okay, also man muss natürlich sagen, natürlich sind diese Marvel-Filme, es sind jetzt nicht die mega die Marvel-Filme sind Mythologien, es sind moderne Mythologien, ja?
Ja, okay.
Die Mythologien, die waren auch keine mega ausgefuchsten, super sophisticateden philosophischen Abhandlungen. Die hatten ihre Narrative, die hatten ihre Tropen, die hatten ihre verschiedenen Messages, die sie da transportiert haben, ganz ohne Frage. Aber natürlich waren es erst einmal Heldenerzählungen, das war natürlich Übertreibungen, das war natürlich Action, ja, das gilt für Herkules genauso wie für die Ilias, wie für eben das Marvel-Universum. Und aber was halt eben dann sozusagen so eine Mythologie ist, ist ja, dass es sozusagen hinausreicht über diese eine Geschichte, ja, die yeah. Geschichte wird, sondern die ist ja eingebettet in einem ganzen großen Universum von dem Olymp, ja, irgendwie, also in den klassischen Sagen und Mythen, ja, also mit dem Olymp und den verschiedenen Generationen der Götter und deren Ränkespiele und so weiter und so fort, ja. Und das ist das, was halt Marvel geschafft hat, ist halt etwas wirklich Ebenbürtiges zu bauen, ja. Wo halt die einzelne Mythos, ja, der dann eben sozusagen der Film ist, yeah. der eine Film, ist halt eingebettet in einem riesengroßen, in einer riesengroßen Meta-Erzählung, mit einem sehr, sehr lebendigen, heterogenen, sozusagen, Olymp.
Ja, aber probieren Sie es nicht
ein Pantheon sozusagen, ein ganzes Pantheon. Und das macht das Ganze spannend, weil du dann wirklich so eingesaugt wirst in so ein ganzes Framework von Geschichten. Und das macht dann so ein bisschen auch diese ganze Sache dazu. Außerdem sollte man niemals den Unterhaltungswert eines grünen Monsters unterschätzen, das alles kaputt schlägt.
Es war doch irgendein blaues Monster dabei.
Ja, das
blaue. Also nicht Monster, also keine Ahnung. So. Ich glaube, den habe ich aus den Watchmen gesehen.
Der Watchmen ist noch was anderes. Aber blaue.
Aber das ist ja gleiche blaue Typ aufgetaucht.
Nee, der blaue Typ, der bei The Avengers ist Vision. Das ist so eine Art künstliche Intelligenz.
Aber sah der nicht genauso aus wie bei Watchmen?
Der sah so ein bisschen ähnlich aus, halt auch blau, aber das
ist. Und sehr muskulös und nackt die ganze Zeit?
Ja, aber muskulös sind die alle.
Okay, aber nackt die ganze Zeit?
Nee, nackt ist er nicht, sondern der hat so einen Anzug.
Ah, ich dachte, das wäre dann einfach die kinderfreundliche Variante davon. Aber stimmt, bei Watchmen rennt er ja wirklich, also da schwingt ja auch manchmal der Dödel durchs Bild fast.
Das habe ich nicht mehr so im Kopf bei, ich muss mir nochmal Watchmen angucken, aber auf jeden Fall bei Marvel ist es halt Vision und Vision ist halt so eine künstliche Intelligenz. Ich bin mir gar nicht mehr so richtig sicher, was Vision eigentlich jetzt genau ist. Aber, es steckt viel künstlich drin, aber auch irgendwie ganz viel Donnerblitze von Thor und so.
Oh. Macht
total Sinn. Das ist total.
Muss dir einfach alle 20 Teile angucken, dann wirst du auch schon nicht zu nee, wollen, dass das alles
Vision wird wird hergestellt in Age of Ultron. Um Ultron zu besiegen.
Okay.
Ja,
aber probieren dieses Universum aufzubauen, das ist doch so das Standardding. Das macht Star Wars, das macht Game of Thrones, genau. Das machen sie doch alle, oder?
Genau, und das ist auch interessant. Also wenn du da aus einem ökonomischen Perspektive draus so überlegst, ne? Wir hatten das, ich glaube, letztes Mal, glaube ich, haben wir über Netflix geredet und ich finde das super spannend, weil was jetzt zum Beispiel ja rausgekommen ist oder ich glaube seitdem, ich glaube das ist relativ neue News, dass halt jetzt Disney seinen eigenen Streaming-Dienst auch startet, ne? Disney Plus, glaube ich, heißt der. Mhm. Und sie haben halt im Vorfeld schon einige Monate vorher angefangen, halt tatsächlich alle ihre Marken Lizenzen überall zu revoken. Mhm. Ne? Und unter anderem auslaufen zu lassen. Genau. Unter anderem hat er ja auch Netflix halt mehrere Marvel-Serien produziert. Das hört jetzt auch auf. Ich glaube, sie haben auch aus den verschiedenen Fernsehsendern sozusagen ihre Disney-Filme abgezogen und konzentrieren jetzt sozusagen alles auf ihren eigenen Streaming-Service. Mhm. Und sie sind halt die Besitzer von Marvel, ne?
Achso, das wusste ich gar nicht.
Okay, genau, ja. Sie hatten mal irgendwann Marvel gekauft. Sie haben ja Star Wars gekauft, mhm. Ja. Und da siehst du halt, das sind diese, genau was du sagst, das sind diese großen Meta-Erzählungen, diese großen Pantheons, diese großen sozusagen mythologischen Frameworks, ich sag mal so, ich glaube, wir müssen da unter der Maßgabe von Plattformen drüber nachdenken. Und Plattformen sind ja sozusagen Matchmaker zwischen verschiedenen Akteuren, ja. Und die Plattform ist ja deswegen auch so erfolgreich als Modell, weil sie Netzwerkeffekte produziert. Das heißt also, je größer eine Plattform ist, desto interessanter sind die Matches, die man da maken kann, ja. Und damit wird sie halt umso wertvoller für die einzelnen.
Also es ist nur eine Frage der Zeit, bis Star Wars und Marvel ineinander clashen werden.
Nee, was ich sagen will ist, bisher hat man immer sozusagen diese Akteure als menschliche Akteure betrachtet.
Yeah.
Ich glaube, das ist ein Fehler. Man muss sozusagen das so ein bisschen so Bruno Latour-mäßig als Network Actor Theory, wo halt alles ein Akteur im Netzwerk ist, ja, betrachten. Und da sind sozusagen, kannst du das ganze Marvel-Universum, das ganze Star Wars-Universum, kannst du diese ganzen Charaktere und diese ganzen Einzelleute sozusagen alle als Akteure im Netzwerk betrachten. Im Endeffekt wird ein Disney Plus sozusagen das Facebook der Superhelden. Ja, wenn du mit deinen Superhelden befreundet werden bleiben möchtest und wissen willst, wie es bei denen weitergeht, brauchst du deinen Disney Plus
oder BitTorrent.
Ja, genau, oder BitTorrent. brauchst du deinen Disney Plus Abo.
Ja.
Dann kannst du sozusagen mit deinen Superhelden Friends, ja, irgendwie sozusagen interagieren. Und ich glaube, genau solche großen Frameworks eignen sich dafür. Das ist auch genau der Grund, warum Netflix so früh und so massiv auf Serien gesetzt hat, weil so, was ist so ein Film, was du den guckst, ja, und dann irgendwie ist der gut, so, ja?
Ja.
Also hast du ihn gesehen und dann ist das irgendwie gut. Eine Serie halt, da entwickelst du halt eine emotionale Beziehung zu den Charakteren.
Ja.
Und dann du fühlst dich irgendwann zu Hause in deren Universum. Ja?
Man will nur darum sehen, auch wenn es schlechter wird, verzeiht man, weil man will einfach nur sehen, wie es weitergeht.
Genau. Und man hängt an den Charakteren, man will wissen, wie sie sich weiterentwickeln, ob sie noch irgendwie ihre große Liebe oder irgendwie, ob sie noch Thanos platt machen, was weiß ich. Und das ist eben genau das, was sozusagen in
diesem Netz. Telefon kurz in Flugmodus versetzen, ich höre mir dieses.
Oh, echt, ja?
Ja. Ich weiß nicht, ob das da.
Und in der Wirtschaftstheorie zur Plattform nennt man das Lock-in-Effekt, ne? Also du bist halt irgendwie bei Facebook, weil deine Freunde sind bei Facebook. Mhm. Deswegen kannst du nicht dort weg, weil sonst verlierst du den Kontakt zu deinen Freunden. Und im Endeffekt hast du sozusagen durch Serien und durch solche großen Mythen-Frameworks hast du halt auch einen Lock-in-Effekt, weil du halt sozusagen exklusiv Zugang zu deinen Helden behalten möchtest.
Du hast ja diese Beziehung zu den griechischen Sagen hergestellt, die halt auch ein ähnliches Universum
nicht auch nur, sind. Also auch zum Beispiel zu den nordischen Sagen. Ich meine, Thor ist ja tatsächlich, Thor, Loki, diese ganze Asgard-Sage, ne,
yeah,
der nordischen Mythologie wurde ja tatsächlich von Marvel 1:1 importiert. Ja.
Nee, aber Die Frage, die ich mir gerade gestellt habe, ob das die gleichen Regeln, die halt die ökonomischen Regeln, die dazu führen, dass diese großen Universen stattfinden in unserer heutigen Zeit und dann diese selben Geschichten erzählen, ob das vielleicht auf die gleiche griechische Sagengestalt auch zutrifft. Es gab halt konkurrierende Sagengeschichten. Mhm. Und entweder sind sie in diesen großen Kosmos mit eingewebt worden in irgendeiner Form, oder sie sind in Vergessenheit geraten, weil halt diese eine große Geschichte so spannend war und so mimetisch erfolgreich war, dass sie alle anderen verdrängt hat.
Ja, das ist wirklich eine spannende, das ist wirklich, wirklich sehr spannende Frage. Also, weil man muss halt diese soziale Komponente der sozusagen der Religion, ne, die damals sozusagen vorherrschte, die darf man nicht unterschätzen. Also wenn ein Volk auf das andere getroffen ist, sei es, dass es es erobert hat, sei es, dass man irgendwie sich irgendwie gemerged hat oder wie auch immer.
Oder geforkt oder gemerged, was auch immer man mit Git machen kann.
Git merged.
Rebased.
Also,
solange man sich committed hat, war alles gut.
Genau, also, sobald sozusagen das eine, sozusagen ein Volk auf das andere getroffen ist, ja, musste halt irgendwie immer ein Modus operandi getroffen werden, wie man da miteinander kommt, wie man miteinander klarkommt. Mhm. Und oft ist das dann erst nach dem Krieg passiert, aber dieser Krieg war damals nie ein Vernichtungskrieg, sondern es war halt immer irgendwie ein Krieg zur Ausfechtung des, wer wen dominiert, sozusagen. Mhm. Ne? Und der Friede wurde dann immer dadurch hergestellt, dass man halt im Endeffekt sozusagen dein Pantheon gegen meinen Pantheon, ja, also deine Götter und meine Götter, die wurden halt gematcht. Und da gab es immer irgendwie die sozusagen ähnliche Götter, ja, also da gibt es den immer irgendeinen Donnergott, gibt, du hast einen Götter, Donnergott, wir haben einen Donnergott, ja, das ist ganz offensichtlich, das ist dasselbe, ja, wir müssen uns nur auf den A-Namen einigen, okay, ja? Aber eigentlich, das ist doch dasselbe, ja, und du hast einen Gott fürs Meer, wir haben einen Gott fürs Meer, ja, vielleicht haben wir keinen Gott fürs Meer, dann nehmen wir euren Gott fürs Meer, ja, irgendwie, dann haben wir jetzt auch einen Gott fürs Meer, so, also das heißt, irgendwie so wurde das immer so ausgedealt, ja, und wenn du dir gerade die griechischen Mythen anschaust, dann siehst du auch diesen Patchwork, ja. Mhm. Da gibt es nämlich mehrere Göttergenerationen.
Ja. Yeah.
Und dann merkt man, dass es halt sozusagen da einen Bruch gibt innerhalb dieser ganzen Mythologie, die dann halt, die ganz klar darauf hinweist, dass halt sozusagen dort sozusagen eine Weiterentwicklung stattgefunden hat, die wahrscheinlich durch eine tatsächliche ethische Herausforderung, Durchmischung, wie auch immer, irgendwie sozusagen bewerkstelligt worden ist. Und
wusste ich nicht.
Und kann ich sehr empfehlen, übrigens den Podcast Troja Alerts.
Okay.
Das ist ein sehr schöner Podcast, wo sie halt Sagen und Mythen. Ich kann wirklich empfehlen, das ist ja so ein schöner, einer von diesen Podcasts, die halt komplett zeitlos sind, also die keine Aktualität verlieren, einfach wirklich komplett von vorne bis hinten durchhören. Weil sie wirklich diese ganzen, also die nicht nur die Griechen, sondern die machen auch sozusagen auch die nordischen Sagen, die nehmen auch die der Ring der Nibelungen nehmen sie durch, die Bibel, das Alte Testament gehen sie durch. Also wahnsinnig spannend und da arbeiten sie genau solche Patchwork-Sachen dann auch raus und so. Und das ist echt sehr, sehr spannend anzuhören.
Ist ja wirklich eigentlich lustig, weil wenn dann irgendwie, was ich jetzt so gesagt habe, wenn dann Disney Star Wars aufkauft und dann Marvel dazu gehört und dann irgendwann kommt das Disney-Marvel-Patchwork, ist ja genau das im Endeffekt. Das ist halt eine friedliche Übernahme und man mergt das dann irgendwie, um noch mehr Geld zu verdienen.
Ja, also innerhalb von Marvel ist das ja auch passiert im Endeffekt. Du hast es plötzlich so irgendwie diese Guardians of the Galaxy, das war so ein ganz eigener Franchise.
Ja.
War so eine ganz eigene Geschichte plötzlich so.
Ja. Okay, dann hat mein Eindruck nicht getäuscht, dass sie es einfach irgendwie noch mit reingepackt haben, weil es ging.
Genau. Und dann irgendwann kommt dann halt sozusagen mit Infinity Wars, wird dann plötzlich sozusagen komplette, also dass sie im selben Universum spielen, das war klar. Also Marvel hat immer darauf geachtet. Also auch zum Beispiel diese Serien, wie zum Beispiel, die dann auf Netflix liefen, so wie ja. Jessica Jones und Daredevil oder so, die spielten dezidiert im gleichen Universum wie Avengers, ja.
Okay.
Und tatsächlich gibt es in den Serien auch mal wieder sozusagen Referenzen auf einzelne Avengers-Filme. Also ganz ganz nebenbei, ne? Also zum Beispiel so, da wird dann halt so auf The Incident verwiesen, ja. Und The Incident war halt der erste Avenger-Movie, wo halt diese ganzen Außerirdischen da nach New York eingefallen sind, ja. Und da halt halb New York in Schutt und Asche gelegt haben. Natürlich ist das ein Ereignis gewesen, das in diesem Universum eine wahnsinnige Spur hinterlassen hat und damit natürlich auch sozusagen in Hell's Kitchen in Hell's Kitchen den Marvel.
Also damit musste, damit ist schon mal klar, dass du auch die Scheißfilme alle geguckt haben musst, weil auch wenn sie vielleicht scheiße sind, nicht so unterhaltsam, einfach damit du mitreden kannst und weißt, ah, The Incident, musst du halt schon.
Ja, das musst du natürlich nicht wissen, ne? Also die meisten Leute überhören das.
Ja, wenn du wirklich Ahnung haben willst, ja, genau. Wenn du dich als Experte.
Und das macht den Mehrwert, ja, wenn du dann halt sozusagen dann irgendwie Daredevil siehst und dann irgendjemand den Incident auf den Incident verweist, dann weißt du einfach, worum es geht, ja.
Ist ja wirklich wie Flat Earthers.
Ja, es ist so eine geschlossene Welt, ja. Es ist ein geschlossenes Universum. Aber jetzt kommt halt der Clou, ja. Es gibt zum Beispiel die These von Jan Assmann. Der hat halt gesagt, dass im Endeffekt dass sozusagen der Turn hin zum Monotheismus.
Ja.
Genau, das den ist Genozid mit hervorgebracht hat. Und tatsächlich.
Weil es plötzlich nicht mehr möglich ist zu merchen.
Genau, also du kannst halt sozusagen nicht mehr eine friedliche Koexistenz sozusagen herstellen, wenn es nur noch einen Gott gibt. Also wenn du nur noch einen Gott gibst, dann müssen endlich wieder die einen sich komplett deinem Gott unterwerfen oder du musst sie halt vernichten.
Stimmt, weil beide sagen, es darf keinen Gott neben mir geben.
Genau, und er analysiert dann halt diese eine Bibelstelle, wo Moses von dem Berg Sinai, glaube ich, zurückkommt und ein Großteil seines Volkes, das irgendwie auch irgendwie unter verschiedenen Stämmen besteht, die dann ja irgendwie dieses goldene Kalb anbeten und so weiter und so fort. Ja. In den meisten Bibelstellen, die wir so kennen, so aus unserer normalen Geschichte, bestraft Moses diese Leute, die da das goldene Kalb anbeten. Ja. In der originalen Alten Testament wird da ein Genozid beschrieben. Da werden, ich weiß nicht, welche Zahlen da jetzt genau genannt werden, aber da werden radikal Frauen, Männer, Kinder niedergeschlachtet, ja. Weil sie halt es gewagt haben, halt irgendwie einen anderen Gott zu bringen, genau, und so weiter und so fort. Diese Interpretation wurde dann auch nochmal Antisemitismus vorgeworfen. Ich sehe das da nicht, weil er halt sozusagen den Monotheismus an sich angreift und, und nicht das Judentum, ja. Wobei natürlich das Judentum durchaus als eines, sozusagen als die Erfinder des Monotheismus gelten.
Die Schweine.
Und aber Niklas Taleb hat eine sehr schöne These aufgestellt. Und zwar, dass im Endeffekt der Monotheismus, also er hat halt so eine Theorie aufgestellt, die nennt sich Minority Rule, wo es darum geht, dass halt Minderheiten, wenn sie halt nur sehr committed zu ihren eigenen, zu ihren eigenen, sag ich mal, Werten, ihren eigenen Standards, ja, in ihrer eigenen Kultur sozusagen sind, sich halt über langfristig gegen eine Mehrheit durchsetzen können, wenn die halt hinreichend indifferent gegenüber ihrem eigenen Standard ist. Ne? Und jetzt hast du plötzlich diese Minderheit der Christen, der Urchristen im Römischen Reich. Ja? Und du hast halt eben diese Römer, die halt mit ihrem Pantheon halt gewohnt sind, ne? Irgendwie halt immer.
Naja, der Christ, der passt hier mit rein.
Genau, hier kommt hier, wo sind eure Götter, zeig mal her. Komm, lass mal tauschen. Lass tauschen hier. Hier, guck mal.
Meiner schlägt.
Genau, meiner schlägt. Ja, genau, so läuft das, ja. Und dann sagen und dann kommen sie halt zu den Christen und die Christen sagen so, nö. Fickt euch hier euren Scheißgötter und so. Wir haben hier unseren eigenen Gott und nur diesen Gott
und die Römer sagen halt, oh, okay, wir nehmen euren Gott, ja, pack mal hier mit rein
und das ist dann halt der Punkt, wo dann halt die Römer die stoßen ja erstmal sozusagen dagegen eine Wand, ja?
Ja, ja.
Die kommen da nicht weiter mit.
Aber sie wissen vielleicht nicht mal, an welche Wand sie stoßen.
Jedenfalls, was dann passiert, ist dann halt die Christenverfolgung. Ne? Ja. Das ist ja dann sozusagen diese große Erzählung, dass dann die Römer anfangen, die Christen zu verfolgen. Und das ist ja real. Also das will ich überhaupt nicht. Das ist erstmal die Reaktion darauf, weil man halt irgendwie, es gibt keine Möglichkeit sozusagen, diese Christen wollen sich nicht integrieren, ja. Die wollen sich nicht integrieren, die wollen ihren Standard durchsetzen, selbst obwohl sie die Minderheit sind, ja. Und aber am Ende. Schafft es deswegen das Christentum halt das gesamte Römische Reich zu christianisieren. Einfach weil sie halt diese penetranten renitenten Leute sind, die halt auf ihrem One-God-Standard bestehen. Und ich meine, und das ist aber eine, diese Minority Rule, genau so hat Apple Flash getötet, ja. Also Apple ist in jeglicher Hinsicht auf dem Betriebssystemmarkt eine Minderheit. Aber diese Minderheit war committed dafür, Flash zu töten, als sozusagen diesen Standard nicht anzuerkennen, und hat sich damit inkompatibel gemacht und hat damit im Endeffekt Flash getötet.
Ich würde sagen, dass Flash auch schon unabhängig davon anfällig war in einigen Bereichen, in vielen Bereichen.
Alle haben es gehasst, ne? Und deswegen, ja, also deswegen konnten sie es töten.
Insofern war es was.
Es geht nur denn, wenn die Mehrheit dem Standard gegenüber indifferent ist.
Ja, okay. Ja?
Ne? Und das heißt mit anderen Worten, genauso hat dann irgendwie auch Apple die CD getötet, das optische Laufwerk getötet, weil sie halt einfach irgendwann gesagt haben, wir machen das nicht mehr. Und und obwohl das nur eine Minderheit ist, der Computer, ja, hat im Endeffekt sozusagen, konnten die ganzen Softwarehersteller, konnten sich nicht mehr darauf verlassen, dass sie halt mit diesem Standard der des optischen Datenträgers halt noch irgendwie ihre Leute erreichen. Jedenfalls nicht mehr die Apple-User, und damit konnten sie halt machen. Also ich glaube tatsächlich in diesen ganzen Netzwerkgeschichten, ne, es gibt einerseits die Netzwerkeffekte, das heißt also, das heißt, je größer ein Netzwerk ist, desto wertvoller ist es. Aber es gibt auch diese Minority Rule, das heißt also mit anderen Worten, wenn eine kleine Minderheit committed für ihren Standard ist und sich strategisch inkompatibel macht zu der zum Mehrheitsstandard, dass sie halt sozusagen die Mehrheit in ihre Richtung drücken kann.
Ja, das ist, also ich meine, ein Fall, von dem ich es weiß, ist es halt, dass sehr, sehr viele Sachen koscher sind.
Genau, ja.
Weil halt
in den USA halt die gesamten Softdrinks, die sind alle koscher. Sie haben so ein kleines Zeichen, die sind koscher. Einfach nur, weil allen anderen ist es egal, ob sie koscher trinken. Ja, und
es gibt halt ein paar Leute, die
und es kostet nichts, ja. Es kostet nichts, irgendwie ein Getränk koscher zu machen.
Hinreichend indifferent. Und jetzt gab es ja auch diesen Fall, dass Toblerone halal geworden ist und das und dann hat ja sind ja alle durchgedreht. Die halbe AfD-Riege weigert sich jetzt Toblerone zu kaufen, weil jetzt auch Moslems Toblerone essen können. und
das ist geil, ja. Und ich meine, ganz ohne Scheiß, ein Großteil des Fleisches, das man hier in Berlin im Supermarkt kaufen kann, ist halal.
Ja.
Einfach weil warum soll man halt irgendwie einen sozusagen die, selbst wenn sie eine Minderheit sind, Muslime sozusagen als Kunden verlieren, ja?
Das ist was ich mitkriege. Meine Frau ist ja Veganerin inzwischen, die war früher Vegetarierin, jetzt ist sie Veganerin. Und es wird immer leichter, gerade in Berlin, sich vegan zu ernähren.
Vegan ist auch so ein
Genau, und es ist halt, man sieht regelrecht, wie halt Firmen, die vorher vegetarische Produkte haben, diese nach und nach in vegane Produkte umwandeln, weil sie damit halt die ich will es nicht negativ formulieren, weil ich finde es tatsächlich was Positives, vegan zu sein, aber die noch radikalere Gruppe auch noch mit einbeziehen.
Ja, klar.
Und darum sterben halt die vegetarischen Produkte langsam auch. Und das, was vor ein paar Jahren noch der Vegetarier war, nämlich so, oh Gott, wie hältst du das durch, kein Fleisch zu essen, ist jetzt der Veganer, und vegetarisch ist schon fast einfach. Und so einfach ist beides, aber das fand ich, ist eine ähnliche Entwicklung.
Niklas Taleb macht das auch irgendwie klar, mit einem Beispiel, also so ein theoretisches Beispiel. Stell dir vor, irgendwie, du hast halt zum Beispiel so eine Häusersiedlung, ja, irgendwie, keine Ahnung, ein kleines Viertel irgendwie in der Stadt. Und in einem der Haushalte, in einer der Familienhaushalte, hast du halt eine Tochter, die sich weigert, genmanipuliertes Essen zu essen. Ne? Sage ich, ist ja vieles von dem Essen ist so genmanipuliert, ja. Die weigert sich, ja. Das wird dann dazu führen, dass die Familie, auch wenn ihnen das eigentlich egal ist, ob sie genmanipuliert essen oder nicht genmanipuliert ist, also niemand in der Familie hat etwas dagegen, nicht genmanipuliertes Essen zu essen, ja.
Aber warum soll meine Tochter das
leben? Warum sollen sie dann halt noch irgendwie genmanipuliertes essen? Also das heißt, die Familie kauft irgendwann nur noch ein genmanipuliertes Essen. nicht genmanipuliertes Essen. So. Das merkt dann natürlich der örtliche Supermarkt, ja, weil das ist halt ein kleiner Supermarkt, das ist halt sozusagen die Nachbarschaft, diese eine Familie macht einen Unterschied, ja, indem sie sozusagen geht mal und sagt sie, okay, dann kaufe ich halt, es macht keinen Sinn für den Supermarkt sozusagen die genmanipulierten Sachen gleichzeitig neben die nicht genmanipulierten Sachen sozusagen parallel anzubieten. Das ist teurer, als wenn er halt einfach direkt die nicht genmanipulierten Sachen kauft. Das heißt, der Supermarkt stellt sich um. Mhm. Und das heißt, das ganze Viertel ist dann plötzlich nicht mehr genmanipuliertes Essen.
Wegen dieser einen Person.
Das nur weil die eine Tochter in dem einen Haushalt kein genmanipuliertes Essen macht, ja. So einfach ist das. Also kann das sein. Also das ist jetzt natürlich ein hypothetisches Beispiel, aber es fällt überhaupt nicht schwer, diese sozusagen Aneinanderkettung von Dingen irgendwie nachzuvollziehen.
Ja, das glutenfreies irgendwas. Und eben auch vegane, also ich weiß zum Beispiel, das Guinness-Bier ist irgendwann jetzt vor relativ kurzer Zeit vegan geworden.
Okay, aber ich meine, okay, Bier ist standardmäßig.
Ja, hätte man auch gedacht, dass eigentlich jedes Bier vegan ist, aber offensichtlich ist nicht jedes Bier vegan und Guinness hat da offensichtlich nicht groß.
Es gibt veganen Wein, ne?
Ja.
Das fand ich interessant. Und zwar, also
bei Guinness war es bei einer Filtrierung ist irgendeine Fischhaut genommen worden, genau, und das haben sie halt ausgetauscht.
Genau, und bei Wein ist es tatsächlich auch sozusagen, das sind so Lederschläuche, über die sie da irgendwie meistens arbeiten und so. Also es ist ganz interessant, also ja.
Und das ist, ich finde das ja gerade ganz lustig, wie das so das alles kippen zu sehen, so ein bisschen, so gerade bei der Ernährung und so, und das ist
genau, und das ist halt auch irgendwie, und da muss man halt auch irgendwie das ist noch nicht so wirklich verstanden worden, ja, dass halt für gesellschaftliche Veränderungen du keine Mehrheiten brauchst.
Ja.
Das gilt übrigens im Positiven genauso wie im Negativen. Ne? Und das muss man halt eben sehen. Eine 20% AfD, ja, heißt nicht, dass es irgendwie,
dass es
contained ist, ja. Dass es irgendwie 20% ist nicht contained, sondern 20% können eine fucking Gesellschaft umkrempeln. Von oben bis unten, ja. Du brauchst keine fucking Mehrheit, um eine Gesellschaft zu krempeln, sondern du brauchst nur eine hinreichend committete Minderheit und eine hinreichend indifferente Mehrheit.
Aber andersrum, 20% der Bevölkerung, die wirklich was gegen den Klimawandel wollen, können auch reichen.
Ja, genau, eben, genau. Also im Positiven wie im Negativen gilt das.
Ja.
Minority Rule sollte man definitiv im Auge behalten. Ja. Gut.
Gut.
Wollen wir es mal dabei belassen?
Lassen wir es mal dabei. Kind schläft noch. Oh, das Kind ist weg. Nee.
Oh, das Fenster ist offen. Jemand hat das Kind geholt.
Ey, jetzt nicht mit sowas hier anfangen. Das ist
Nein.
Das war ja als, wie heißt dieser Grünfuzzi jetzt, wo du dann irgendwie die Bildschlagzeile Volker Habeck, oder wie heißt der Habeck?
Robert Habeck.
Robert Habeck muss weinen jetzt, seitdem er Kinder hat, wenn er irgendwelche traurigen Sachen sieht. Wo ich so denke, ja, willkommen im Elterndasein. Das geht jedem Eltern, das geht jedem Elter so.
Aber er ist ja schon sehr lange Elternteil.
Ja, ich gehe auch davon aus, dass das noch länger anhält.
Ja. Ist es so?
Ja. Ich habe bei Inside Out habe ich geflennt wie sonst was.
Was ist denn Inside Out? Ah, ja.
Dieser Pixar-Film.
Der stimmt, der war auch total niedlich. Den fand ich auch gut.
Der ist total super, der ist total großartig. Ja. Aber es war trotzdem so, wir haben halt auch ein Kind. Es ist echt hart.
Weißt du, so, das ist der Unterschied. Du hast Kinder, du hast ein Kind.
Ja.
Ich habe das Marvel-Universum.
Ich halte meinen Deal für den besseren. Aber okay. So, dann
tschüss.
Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich fand es eine sehr unterhaltsame Sendung, hat sehr viel Spaß gemacht.
Bis demnächst.
Ach, hätte ich doch vorher mal Rekord gedrückt. tschüss, bis zum nächsten Mal.